Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 148 und heute mit der Vorschau auf den Royal Rumble 2018 und natürlich NXT TakeOver Philadelphia. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist heute der einsame Überlebende, der Lone Survivor, der Kai. Guten Tag.
Guten Tag, schön gesagt.
Ja, wir haben ja eigentlich gesagt, wir sind hier zu dritt, aber heute ist irgendwie so ein Tag, da kann irgendwie niemand. Der Chris ist bei der Physio, der Shaggy war die letzten Wochen unterwegs, der hat noch nicht die ganzen Sendungen gesehen und der David ist noch auf der Autobahn so. Und jetzt sind wir beide hier verblieben so, zack.
Wir halten die Stellung.
Genau. Ne, wir sind der Roman Reigns von Headlock.
Ja, gut, dann bis zum nächsten Mal.
Mit Headlock. 30% weniger Hörer beim nächsten Mal.
Ja, wir alle laden die Falls wieder hoch.
Ja, so ist das. Nein, aber wir haben gedacht, bevor die Vorschau komplett ausfällt, dann machen wir hier lieber eine lustige Zweierrunde. Das geht ja auch mal. Ja, und bevor wir hier mit dem Rumble einsteigen und mit unserer kleinen Vorschau, erstmal natürlich wie immer unsere Hinweise. Wenn ihr Fragen habt, also auch jetzt gerade vorm Rumble und nach dem Rumble ist natürlich auch immer so Zeit der Spekulationen, was passiert, wie würde man was booken, was würdet ihr gerne sehen, schreibt uns das einfach an fragen@headlock.de, ist unsere E-Mail-Adresse. Ansonsten Facebook, Twitter, Instagram erreicht ihr uns und natürlich unsere Patreon-Seite, patreon.com/headlock.de. Da könnt ihr uns unterstützen, da gibt's auch exklusiven Content, jetzt zuletzt dann auch eben die Review zur Raw 25, also zur 25-jährigen Jubiläumsshow von WWE Monday Night Raw. Und wir waren auch gar nicht so begeistert, oder Kai? Also wir waren so ein bisschen, ich war noch ein bisschen weniger begeistert als du, glaube ich.
Ja, ihr habt das einfach voll kaputt geredet. Also ich habe das so geguckt und war so, ja, das ist geil. Dann habt ihr alle Kritikpunkte aufgezählt und das war dann eher so, ja, blöd. Aber am Ende sagen wir immer, ja, aber das war eigentlich voll geil, lass mal alle positiv sein.
Ja.
Ach ja.
Ah ja, es gibt Schlimmeres, da muss man so. Es gibt Schlimmeres, als wenn eine Wrestling-Show schlecht ist. So, jetzt habe ich auch meinen Versprecher hier gehabt. Und damit können wir dann noch ganz gepflegt in die Rumble-Preview einsteigen. Also, wir wissen bis jetzt noch nicht, was als Kickoff-Show gesetzt ist. Also, es sind ja 4 Matches vor den beiden Rumbles bis jetzt angekündigt. Und ja, ein Match ist gestrichen worden, aus ganz offensichtlichen Gründen. Ne? Das Cruiserweight-Title-Match gibt es ja offensichtlich nicht. Und wir werden mal sehen, was man da in die Kickoff-Show packt und was dann eben nicht. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal unten in der Card an. Und unten sind ja aktuell eigentlich nur Titelmatches, muss man auch mal ganz klar so sagen. Wir starten mal mit dem WWE SmackDown Tag Team Championship Match. Es ist ein 2-out-of-3-Falls-Match zwischen den Usos, den Champion, und Chad Gable und Shelton Benjamin. Ja, also da hatten wir ja vor einigen Wochen, da hatten wir dieses Falls-Finish zwischen den beiden Teams und dann eben den Sieg für die Usos. Und seitdem, ja, hat man ja das Gefühl, dass auch Shelton Benjamin und Chad Gable so ein bisschen an dieser Fehde gewachsen sind, finde ich. Ich finde die beiden deutlich interessanter, als das noch vor dieser Fehde gewesen ist. Kai, wie siehst du das? Also wie gefällt dir hier gerade die Zusammenstellung von American Beta?
Wow, schön gesagt. Ich finde erstmal, gefällt mir die Fehde. Aber auch, also liegt auch einfach ein Großteil an den Usos, weil ich finde halt die Usos einfach fantastisch als Heels. Muss aber auch sagen, dass Gable und Benjamin auf jeden Fall interessanter geworden sind. Ich bin halt einfach kein Fan von deren Promos. Ich finde auch Chad Gable Promos nicht sehr unterhaltsam und Benjamin ist am Mikrofon auch eher so ein bisschen komisch. Aber nichtsdestotrotz weiß ich einfach, das wird ein fantastisches Match. Weil, also dafür, dass die jetzt vielleicht nicht am Mike so gut sind, also Gable und Benjamin, sind die halt umso besser im Ring. Und wir haben das jetzt auch häufig gesehen, dann gab es da Matches, irgendwie einer der Usos gegen Chad Gable oder sowas. Und das war immer gutes Wrestling. Und gerade die Usos oder sowas, auch in der Film New Day, sind ja dafür bekannt, dass die bei Pay-Per-Views nochmal richtig abreißen. Und dann auch schön mit dieser Stipulation, 2 out of 3 falls. Also ich freue mich da unfassbar drauf.
Ja, also ich glaube halt eben auch, dass diese Stipulation auch den beiden Teams noch mal in die Karten spielt. Ne? Das ist natürlich auch so aus der Fehde heraus erwachsen. Das macht da auch total Sinn, meiner Meinung nach. Und ja, wir haben in den letzten Monaten ja gesehen, wie du es gerade eben schon gesagt hast, dass die Usos die Tag-Team-Division von SmackDown ja wirklich noch mal wiederbelebt haben, wie wir es, glaube ich, nie von den Usos irgendwie erwartet hätten, um es mal so ganz krass auszudrücken, zusammen mit The New Day. Und 2 out of 3 falls zwischen den beiden Teams, das kann nur richtig unterhaltsam werden. Es ist natürlich immer die Frage, wie man das dann aufbereitet. Ne? Man hat jetzt ja mit Chad Gable und Shelton Benjamin 2 Jäger, die auch schon ja zuletzt Sieger gegen die Usos eingefahren haben. Ne? Also es beim einen Titelmatch war sie knapp davor, jetzt bei Raw hat ja dann auch Chad Gable gegen einen der Usos gewonnen. Ich weiß es gerade nicht mehr, ich kann sie auch nach so vielen Jahren noch immer nicht auseinanderhalten.
Nee, unmöglich.
unmöglich. Und aber man hat schon so den Eindruck, dass da hier Chad Gable und Shelton Benjamin, die sind schon dran. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die auch so mit einer Titelregentschaft dran wären. Und was denkst du, Kai?
Ich glaube das irgendwie auch. Also so gerne ich halt die Usos als Champions sehe, aber ich denke, hier kommt ein Wechsel. Also auch, weil also bei mir ist das immer so, wenn ich gucke, okay, wie gehen Matches aus, gucke ich mir immer die gesamte Card an. Und das wäre noch so, also ich glaube halt bei den Hauptmatches eher weniger ein Titelwechsel. Und dann muss halt in der Tag Team Division passieren. Und ich kann mir das halt auch hier relativ gut vorstellen. Und ich meine auch, warum nicht? Das wird ja auch irgendwie den beiden nur helfen und irgendwie auch als Team gut tun, die auch weiter zu etablieren. Von daher wird es prinzipiell Sinn machen, sage ich mal.
Ja, also ich tippe auch hier auf einen Titelwechsel. Es tut dann auch eigentlich ganz mal wieder gut, dass man dann vielleicht auch ein neues Tag-Team so an der Spitze hat. Dadurch mischt das ja das Ganze noch mal so ein bisschen auf. Und man muss natürlich auch mal sehen, ne? Der SmackDown hat momentan eine starke Tag-Team-Division. Da gibt es garantiert auch noch genug Konstellationen, die interessant werden könnten. Ich könnte mir da sogar vorstellen, dass wir noch mal einen Tag-Team-Elimination-Chamber sehen könnten. Ist das Elimination Chamber, ist das ein SmackDown-Pay-Per-View?
Dieses Mal nicht, nein. Diesmal ist Elimination Chamber Raw.
Verdammt. Hätte ich trotzdem gern gesehen. Bleib ich dabei. Ja, aber nichtsdestotrotz, also mein Tipp geht hier auch auf Chad Gable und Shelton Benjamin. Und ich erwarte mir da wirklich ein geiles Match. Also ganz egal, es ist ja so ein bisschen prädestiniert dafür, dass man es in die Kickoff-Show steckt. Ich weiß nicht genau wieso, aber ich befürchte das schon fast. Aber trotzdem, wenn die dann da ihre 20 Minuten kriegen, ich meine, wir haben genug Zeit in der Kickoff-Show, dann bin ich dazu total zufrieden mit und sag, okay, das macht mich dann auch heiß auf den Rumble-Event, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und dann haben wir direkt das nächste Tag-Team-Match ja hinten dran, dann um die WWE Raw Tag-Team-Championship zwischen Seth Rollins und Jason Jordan, dem Champions Club oder wie auch immer man diese Gruppierung jetzt nennen darf, gegen The Bar, also Cesaro und Sheamus. Seth Rollins und Jason Jordan jetzt zuletzt so ein bisschen das ungleiche Paar, aber sehr, sehr unterhaltsam. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Aber auch da hat es ja so ein bisschen gekriselt jetzt bei der letzten Raw-Sendung, ne, wo dann Seth Rollins Jason Jordan mit dem Flying Knee erwischt hat. Und dann auch noch gab es ja die Provokation von Cesaro und Sheamus vorneweg. Also ich bin mal gespannt. Also man munkelt ja schon so, dass ja, also ich sag mal so, man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass wahrscheinlich Seth Rollins und Jason Jordan nicht auf ewig Tag-Team zusammenbleiben werden, oder?
Ja, das schon. Aber ich glaube nicht, dass es hier enden wird. Also, weil mir gefällt also, ich mag die Charakterentwicklung hier sehr, sehr gerne. Halt Rollins, wie ich ja letztes Mal schon gesagt habe, so ein bisschen so in dieser Mentorrolle oder der sagt so, du kannst das halt nicht machen, so, denk mal ein bisschen nach, wir sind ja auch ein Team. Und Jason Jordan, so dieser junge Champion, der sich aber auch so als sehr für privilegiert hält, natürlich durch seinen Anführungsstrichen Vater Kurt Angle, hahaha. Und ich mag das eigentlich, Jason Jordan als Champion zu sehen, weil er sich darauf wie auch sehr, sehr viel einbildet und sowas. Und also ich weiß nicht, ob es jetzt hier schon enden muss, so schnell. Nach nicht mal einem Monat. Also ich würde hier eigentlich gern Sieg von Rollins und Jordan sehen.
Ja, ich weiß nicht. Also ich wage damals zu behaupten, dass ein Titelverlust hier nicht unbedingt das Ende darstellen würde. Also ich rechne hier irgendwie mit Titelverlust und ich weiß nicht, ob Cesaro und Sheamus die richtigen Kandidaten dafür sind, weil hatten wir jetzt auch schon irgendwie und diese Fehde mit Seth Rollins zieht sich auch schon gefühlt seit Jahrzehnten. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass hier ein Titelwechsel wäre an der Zeit. Ich fände es dann aber gut, wenn man Seth Rollins und Jason Jordan noch so ein bisschen in der Krise zusammenhalten würde. Also sprich, dass die noch so ein bisschen, ja, dann sagt Jason Jordan so, ja, ich habe mir doch so viel Mühe gegeben, ne, und hier geht dann vielleicht auch zu Kurt Angle und beschwert sich bei dem irgendwie, dass sie noch mal ein Titelmatch kriegen und solche Sachen. Und Rollins sagt dann, nein, du musst dir das verdienen, wir haben halt verloren und sonst irgendwas. Also ich fände das interessant zu sehen, wie die beiden nach einer Niederlage und nach einem Titelverlust miteinander interagieren und dann eben vielleicht auch im Hinblick auf das Elimination Chamber, was ja dann danach kommt, ja, dann mal abzuwarten, wie man das da irgendwie einbinden wird. Also, du hast vollkommen recht. Also, ich fand auch Rollins und Jordan sehr, sehr unterhaltsam in den letzten Wochen. Muss aber sagen, dass ja, ich tendiere dazu, dass das hier langsam auseinandergeht und das ist jetzt der erste Bruch, der wird jetzt kommen. Was sagst du denn, dass jetzt ausgerechnet wieder Cesaro und Sheamus dran sind? Also, gefühlt ist für mich dieser Hype so ein bisschen vorbei, der vielleicht noch vor einem halben Jahr gewesen ist.
Da habe ich heute ein bisschen drüber nachgedacht. Und zwar halt auch gerade natürlich so dieses Jahr so ein Running Gag im Internet. Okay, wir haben jetzt Rollins gegen Sheamus zum 500. Mal innerhalb der letzten 17 Wochen. Aber wenn man halt drüber nachdenkt, so, egal wie oft du diese Paarung gesehen hast, bei einem Pay-Per-View war die immer geil. Also, dich hat da immer irgendwas überrascht, da kam immer irgendwas Neues, irgendwie, dass du sagst, ach, damit habe ich nicht gerechnet. Deswegen ist mir, also ja, diese Raw-Sache, die finde ich unfassbar kacke und langweilig. Aber immer wenn Pay-Per-View ist, freue ich mich halt unfassbar auf dieses Match, weil ich weiß, das wird gut. Da wird wieder Cesaro heute wieder irgendwas abreißen und Rollins und. Also ich mag diese Konstellation trotzdem und ich könnte mir die auch noch bei ganz vielen anderen Pay-Per-Views angucken. Das ist so ein bisschen wie Usos gegen New Day. Das geht immer und da kommt auch immer was Neues dazu. Von daher ist mir egal. Ich will das weiterhin sehen und ich freue mich sehr auf das Match.
Okay, aber du hast jetzt ja gekonnt, meine Frage irgendwie da, hast dich dran vorbeigeschlängelt hier. Wie ist deine aktuelle Meinung zu Cesaro und Sheamus? Also findest du, da ist noch so dieses Feuer da, wie das noch, also das Feuer in dir für dieses Tag-Team?
Also ich will auf jeden Fall, dass sie weiterhin zusammenbleiben. Das ist erstmal grundlegend. Aber so natürlich, also das Problem ist bei mir einfach diese Übersättigung an dem Tag-Team. Dass ich die so dauerhaft bei Raw und SmackDown sehe und dass die halt sehr von der Catchphrase leben, die ich nicht sonder Gott weiß, wie toll finde. Dieses We don't just set the bar. Ich finde ja jetzt einfach langweilig und das ist immer so, ja, lass uns das nochmal sagen. Also das Tag-Team an sich ist jetzt so von der Darstellung her nicht so super. Also da kann ich auch sagen, ja, so der Hype ist jetzt natürlich nicht mehr so groß, aber wrestlerisch will ich die auf jeden Fall weiterhin zusammen sehen und hätte auch auf jeden Fall keinen Bock auf einen Split.
Nee, also da bin ich auch absolut bei dir. Mein Problem an dem Tag-Team ist eigentlich nur, dass die stagnieren seit einiger Zeit. Also ich finde, die haben halt ein unheimlich hohes Niveau. Die sind ja auch unheimlich eingeschlagen. Also da haben wir ja auch gesagt, wie begeistert wir davon waren. Das waren wir ja alle durch die Bank. Und jetzt inzwischen hat man halt so ein Niveau erreicht. Das ist super. Also du hast es auch gerade schon richtig gesagt. Also die haben immer abgeliefert, wenn sie in Tag-Team-Matches waren. Aber so, mir fehlt halt so eine Evolution innerhalb der Charaktere, dass die halt auch mal ein bisschen, wie du gerade gesagt hast, ne, so ein bisschen vielleicht ihre Catchphrases variieren, vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen. Ja, also das ist so ein bisschen was mich so ein bisschen stört. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, in diesem Match, das wurde so angesetzt nach dem Motto, ja, wir haben gerade niemand anders, den man da reinschmeißen könnte. Komm, lass mal Cesaro Sheamus nehmen, so ungefähr.
Ich glaube aber, jetzt geht's los bald mit dem Club. Also dem
Das
Baylor
glaube ich
Club
auch.
oder dem Bullet Club oder nenn's wie du willst. Ich glaube, das wird bald passieren. Die werden bald durchstarten. Denn Finn gewinnt hier den Rumble und dann geht's rund.
Und nicht zu vergessen, The Revival, die sich jetzt aus dem tiefsten Legends-Keller, aus dem Dungeon erstmal wieder hocharbeiten müssen.
Ach, nächste Woche ist eh wieder so: Hallo, wir sind wieder da und alle haben es vergessen, weil das war eine Special Show. Ich fand das halt eh nicht so schlimm, wie ihr das totgeredet habt.
Ja, wir sind halt alte Männer und wir sind halt Hater.
Ja, das ist eigentlich wirklich so. Eigentlich hättet ihr da sitzen müssen und so, boah, wir sind voll alt, voll cool, guck mal, das ist die Generation X, die Bullet Club nachmachen. Aber naja.
Genau das. Das freut dich bis heute noch, dass du diesen blöden Witz durchgebracht hast,
Ja,
oder?
genau. Also, jeder, der bei Patreon ist, der wird den jetzt verstehen.
Genau. Ja, naja. Lass dann mal zum nächsten Match springen. Wie ist dein Tipp hier? Habe ich dich schon gefragt.
Rollins und Jordan.
Ja, ich tippe auf Cesaro und Sheamus. Schreibst du eigentlich auf?
Ich schreibe, ah, klar.
Na klar, ist Tradition. So wie der Royal Rumble. So, dann lass mal zum nächsten Match kommen. Nächstes Match ist ja auch wieder eine ungewöhnliche Ansetzung. Da haben wir das Handicap-Match für die WWE Championship zwischen, ja, AJ Styles, dem Champion, und er trifft auf gleich zwei Herausforderer, die aber als, ja, Team zusammen antreten. Und das ist nämlich Kevin Owens und Sami Zayn. Oder, wie es ja so schön lame genannt worden ist, Kami.
Alter, die Fresse. Also, ich habe echt immer, also, ich habe überlegt, ob du jetzt einen Witz machst, ne? Und ich habe auch überlegt, ob ich halt die Fresse sagen soll, aber das ist ganz, ganz schlimm. Also.
Das ist so wie Sheldon und Amy ist Shamey, weißt du auch, wie bei Big Bang Theory.
Ja, das ist auch eine Serie. Ach ja, ist egal. Das ist eine super Serie. Klasse.
Oder wie Brangelina.
Ja,
Gibt's die
das.
überhaupt noch?
Nee, die sind auch getrennt.
Achso,
Schon
Entschuldigung.
lange. Hallo? Olaf.
Ja, ich bin nicht so im Gossip
Ich
drin wie
bitte
du.
dich. Nein, Aber guck mal, lass uns doch da mal einsteigen, weil das ist eigentlich mein größtes Problem an der Fehde. Dieses.
Kami?
Ja, genau, halt diese dummen Promos von AJ Styles. Also, ich liebe diesen Mann, aber du hast einfach gemerkt, da hat halt jemand die Promos für AJ geschrieben. Die sind seit den letzten 3 Wochen gleich. Das macht keinen Spaß, das zu hören. Auch jetzt wieder die Promo, die SmackDown eröffnet hat, die irgendwie 20 Minuten ging und nichts Neues gebracht hat. Außer so, okay, wir sind bei SmackDown und nehmen einfach alles wörtlich. Also ich fand das echt ganz schlimm, auch dieses Cameo und sowas. Also da fühle ich mich verarscht. Und die Sache ist, und das war wieder dieser schöne Kontrast, weil du hast am Anfang von SmackDown gesehen, okay, das ist dieser, ich nenne ihn mal diesen PG AJ Styles, weil das ist halt wirklich sehr, sehr extrem. Und dann aber am Ende, wo er halt den Calf Crusher bei Kevin Owens macht und einfach dem das Bein abreißen will und immer wieder draufschlägt und sowas und nicht loslässt. Und das wäre der AJ gewesen, den ich die ganze Zeit hätte sehen wollen. Also ich verstehe das natürlich so, dass es jetzt ja diese Entwicklung gewesen, dass er sagt, okay, jetzt reicht's mal, Freunde, jetzt ist mal finito hier. Aber, also ich mag halt diesen aggressiven AJ Styles viel, viel mehr, weil das auch einfach tausendmal cooler ist als dieser PG-Slogan AJ Styles.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Also auch gerade auch als am Montag die Promo, da haben wir auch schon gesagt, dass die sehr emotionslos war. Und jetzt auch wieder. Also auch da wieder, ne? Der Charakter tritt auf der Stelle, aber eben nicht auf einer interessanten Art und Weise. Und das macht es natürlich dann extrem schwierig, auch diese Fehde wirklich hier so abzufeiern. Also ich fand die Entwicklung, die Kevin Owens und Sami Zayn durchgenommen haben, fand ich interessanter, auch wenn ich dieses Yep-Movement echt ein bisschen anstrengend finde. Also ich habe jetzt heute. Bitte?
Nee, du zuerst, dann mache ich.
Ich habe jetzt heute noch mal irgendwie 2, 3 Clips auf YouTube gesehen und dann kam jedes Mal davor der bekackte Werbeclip mit Kevin Owens und Sami Zayn, den du nicht wegschalten konntest, mit dem Yep-Movement. Und jedes Mal mit dem Blablabla, wir werden Champion, yep. Und ich habe da die Krise beigekriegt und habe fast irgendwie einen Schuh in den Fernseher geworfen. Ja, also, das geht halt überhaupt nicht. Ich finde generell, dass die Stipulation finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde auch, dass man jetzt, wie du gerade gesagt hast, zum Ende der letzten SmackDown-Ausgabe noch mal so ein bisschen den Bogen gekriegt hat, dass man dieser Fehde noch mal ein bisschen Feuer gegeben hat. Dass ja auch der Sinn und Zweck hinter diesem aggressiven AJ Styles war ja, dass er quasi ja Kevin Owens vielleicht schon aus dem Match nehmen wollte. Ne? Und man wusste ja, dass Kevin Owens eine Knieverletzung schon hatte in früherer Vergangenheit und so. Das baut ja alles darauf auf. Und dann noch mal die Attacke auf das Knie, das hat auch für mich Sinn gemacht. Und in dem Moment hat das auch funktioniert, dass er dann das Match verloren hat gegen Sami Zayn, das war natürlich dann letztlich wurscht.
Aber das war auch gut gemacht, das hat auch super gepasst. Ja. Das hat so gezeigt, okay, wenn sich quasi AJ zu lange auf einen konzentriert, kommt er aus dem Nichts irgendwie eine Powerbomb und ein Hellover-Kick und dann ist halt vorbei.
Ja, eben. Ne? Und deswegen, also das war dann wiederum gut gemacht. Was davor gemacht worden ist, war dann eher so, nicht so geil, sage ich mal. Also ich bin jetzt auf den Kampf, obwohl das halt wirklich, das sind ja, machen wir uns da mal nichts vor, also dieses Aufeinandertreffen, das ist ja der. Vor 5 Jahren war das noch der feuchte Traum jedes Independent-Fans. Also, machen wir uns da mal nichts vor. Ne? Also, es sind halt 3 Top-Leute mit AJ Styles, der wahrscheinlich beste Wrestler der Welt, und vielleicht Kevin Owens, vielleicht einer der komplettesten Sports-Entertainer, würde ich jetzt mal sagen, so was Ausstrahlung, Micwork und In-Ring-Geschehen angeht. Und Sami Zayn auch absolut da oben anzusiedeln. Ne? Also, ich weiß halt nur nicht, ob diese Handicap-Stipulation den dreien so gut tut. Also, ob die da wirklich was abfeuern können. Ich bin gespannt. Wie siehst du das? Glaubst du, dass das Handicap-Match, ist das hier ein Vorteil oder wird das ein Story-Match?
Ich glaube, das wird, also definitiv wird das sehr, sehr viel Story haben, was ich aber auch gut finden werde. Also, das sage ich jetzt schon mal für die Zukunft. Und, also, ich liebe so diese ganze Story drumherum. Also, erstmal grundlegend finde ich dieses Yep-Movement auch, um noch zurückzukommen, nicht sehr, also das ist scheiße halt, ne? Und Sami Zayn hatte ich auch so das Problem, die ganzen letzten Episoden stand er eigentlich nur daneben und hat einfach immer nur Yep gesagt. Und ich dachte so, oh, puh, ob das wirklich ein Sami Zayn so gut tut, nur dieses One-Trick-Pony zu sein, weil er halt immer nur sein eines Wort sagt. Jetzt in der letzten Folge durfte er sogar ein bisschen mehr reden, was ich auch wieder gut fand. So, um zu zeigen, so, ich bin halt nicht nur hier, um einfach nur Yep zu sagen, sondern ich habe auch irgendwie einen Belang. Und ich habe irgendwie eine Begründung, hier zu sein. Und also, wir haben ja gar nicht irgendwie darauf eingegangen, dass es ja auch noch Daniel Bryan gibt. Also, das ist ja auch dieses. Also, ich finde, das ist so schön komplett. Also, weil ich kann mir auch vorstellen, dass da irgendwas passiert. Und dann kommt nochmal ein Shane rein, auf den ich natürlich keinen Bock habe, aber hey. Und dann nochmal ein Daniel Bryan. Also, dieses. Da sind ja ganz viele Spannungen. Und deswegen mag ich diesen Story-Part von dem Match sehr, sehr gerne. Und ich mache mir aber null Sorgen, also wirklich null Sorgen, dass da wrestlerisch irgendwas Schlechtes bei rumkommt, weil da ist halt AJ Styles dabei und Kevin Owens und Sami Zayn, sind wir mal ehrlich. Also AJ gegen Kevin Owens, die Fehde war jetzt nicht so super, die United States Fehde, aber wir wissen halt, wie gut ein AJ kämpfen kann und auch ein Sami Zayn, der hat irgendwie welche Matches gegen Nakamura gemacht hat, die auch fantastisch waren bei NXT TakeOver. Also ich freue mich auf die Story, aber ich weiß halt auch, dass wir wrestlerisch nicht enttäuscht werden.
Ja, das denke ich auch. Die nächste Frage stellt sich natürlich, welche Rolle spielen Shane McMahon und Daniel Bryan dabei, Kai?
Das ist die Frage, also weil wie wir es ja gesagt haben, ist es ja im Endeffekt so ein quasi ein Konflikt auch zwischen Daniel Bryan und Shane McMahon, der dann sogar irgendwann auf dem Rücken der Wrestler ausgetragen wurde. Und so ist jetzt Daniel Bryan in Anführungsstrichen ein Heel, der dann doch zu Kevin Owens und Sami Zayn hält und Shane dann der, der irgendwie so blind vor Wut ist. Also ich freue mich irgendwie auf diese Entwicklung, weil das ist auch die Sache, also das haben ja auch irgendwie viele kritisiert, weil auch gerade Shane McMahon wieder den McMahon gemacht hat und ist halt sehr häufig im Spotlight und dann ist er da und da dabei natürlich und kommt in einer Show 7-mal raus. Aber ich will eigentlich wissen, wie es weitergeht. So, was ist jetzt passiert? Was passiert, wenn AJ gewinnt? Kann es unwahrscheinlich sein, aber es könnte passieren, wenn Kevin Owens und Sami Zayn gewinnen. Was machen Daniel Bryan, was macht Shane McMahon dann? Also, ich finde, das ist so eine Sache, wo du nicht sagen kannst, okay, da passiert auf jeden Fall das und danach passiert das. Da könnte relativ viel passieren und das gefällt mir so gut an diesem Match und an der Ansetzung.
Ja, ich bin auch mal gespannt. Da gibt es natürlich diverse Szenarien, die man sich da ausmalen kann. Man kann natürlich ausmalen, dass Kevin Owens und Sami Zayn irgendwie sehr dominant sind und quasi den Titel schon so gut wie in der Tasche haben und dass dann die beiden Raw-GMs rauskommen, die beiden SmackDown-GMs rauskommen und eingreifen, dass es dann nochmal einen Streit zwischen den beiden gibt. Ja, also es gibt natürlich auch die andere Möglichkeiten, dass das eventuell vielleicht sogar einer dann für AJ Styles eingreift, dass es vielleicht nicht funktioniert, wie auch immer. Ich bin gespannt, also diese Konstellation, also wir haben ja im Endeffekt haben wir ja 5 Leute hier involviert. Zwei Gruppierungen quasi mit Kevin Owens, Sami Zayn und den beiden GMs und dann eben noch AJ Styles dazu. Und das gibt natürlich viele Möglichkeiten. Und du hast es gerade schon gesagt, also spekulieren kann man hier viel, aber ich glaube, man kann es echt schwer voraussagen. Vor allem auch, weil wir ja noch das Rumble-Match vor der Tür haben. Also das wäre natürlich auch interessant zu sehen. Also welche Ergebnisse folgen dann quasi aus diesem Match, ne? Also es wurde ja über eine Rückkehr von Daniel Bryan spekuliert im Royal Rumble. Bedeutet das vielleicht, dass Kevin Owens und Sami Zayn hier gewinnen könnten?
Oder dass sie verlieren, denke ich. Also das würde für mich sogar eher dafür sprechen, dass sie verlieren.
Stimmt, du hast recht.
Ja. Also Daniel Bryan sagt so, okay, wenn ihr es halt nicht macht, mache ich den Job quasi selbst.
Ja, oder dass sie halt eben, dass quasi AJ Styles durch Zuhilfenahme von Shane McMahon, das klingt so, als wenn er ihn mit Shane McMahon schlagen würde, aber also quasi mit Unterstützung von Shane McMahon irgendwie gewinnen würde und dann sagt Daniel Bryan, hey, leck mich, dann steige ich halt selber in den Ring und dann muss ich das hier halt selbst in der Hand nehmen oder sonst irgendwas. Also da gibt es echt viele Konstellationsmöglichkeiten und das macht es natürlich sehr interessant.
Ich hätte aber nur Schiss dann, dass man dann Daniel Bryan bei seinem, also im Fall der Fälle natürlich nur, ne, bei seinem Return dann an die Seite von Kevin Owens und Sami Zayn stellen würde. Und das fände ich nicht gut, um ehrlich zu sein. Also das wäre irgendwie blöd. Das wäre eine Verschwendung von einem Daniel Bryan Comeback, also weil das ist halt, das steht für sich alleine, keine Diskussion. Und Kevin Owens und Sami Zayn würden davon halt auch nicht profitieren, sondern würden eher so an der Seite von ihm stehen. So als als Bryan to Rush oder sowas. Das wäre auch nicht geil.
Die Bryan to Rush, ja, sehr schön. Ich bin, klar, also ich fände das auch nicht so richtig geil und ich weiß auch nicht. Das muss man halt abwarten. Außerdem sehe ich halt, Daniel Bryan ist auch nicht als Leader of the Pack. Ich finde, da ist er halt irgendwie nicht so der
gar nicht.
Charakter für. Ne? Also, da funktioniert er auch nicht. Und noch dazu dann als Bösewicht wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Also, da kann man einfach mal abwarten, was uns da erwartet, was da auf uns zukommt. Auf jeden Fall wird es interessant werden, sagen wir es mal so. Und jetzt mal Tipps hier. Butter bei die Fische.
Wer sonst? Komm, AJ Styles.
Ja, denke ich auch. Ich hoffe, dass, weil ich liebäugel immer noch mit AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura bei WrestleMania und von daher muss das AJ Styles hier machen. Und dann vielleicht zerbröselt dann auch irgendwann die Formation aus Kevin Owens und Sami Zayn und dann können wir vielleicht doch Kevin Owens gegen Sami Zayn um die goldene Ananas in einem Leitermatch bei WrestleMania.
Boah, einfach bitte um den United States Titel oder sowas, das wäre fantastisch. Einfach nochmal, um das von Ring of Honor aufleben zu lassen und einfach zu zeigen, so Leute, wir haben es einfach drauf. Wir sind super. Keine Frage.
Oder mach halt ein Last Man Standing Match oder sonst irgendwas zwischen den beiden. Das wäre auch cool. Also, da gibt es genug Konstellationsmöglichkeiten, genug Matcharten, die zwischen den beiden richtig Spaß machen könnten. Ist natürlich fast schon ein bisschen schade, dass wir dazwischen keinen Pay-Per-View mehr haben von SmackDown. Oder haben wir noch ein Pay-Per-View?
Fastlane.
Fastlane haben wir noch, stimmt. Ich bin heute mit den Pay-Per-Views irgendwie nicht so gut. Da können wir es natürlich auch noch mal aufbauen. Ja, mal sehen, wie das weiterläuft. Nächstes Match ist dann das Match um die WWE Universal Championship. Triple Threat Rules zwischen den beiden Herausforderern Braun Strowman, Kane und natürlich dem Champion Brock Lesnar, begleitet von Paul Heyman. Ja, also das war auch wieder eine Materialschlacht die letzten Wochen, die sich hier diese drei Biester, Monster und Maschinen geliefert haben hier. Und ja, ich bin ja nach wie vor nicht ganz glücklich, dass Kane in dem Match ist, aber anscheinend brauchte man jemanden, der hier
den Pin einsteckt.
Genau das, ja.
Ja, das ist ein bisschen das Problem dabei, ne? Ich muss aber nochmal sagen, als ich jetzt die letzten Wochen dann doch sehr, sehr viel, also wo halt ein Braun Strowman sehr präsent war, sag ich mal, hast du ja auch relativ häufig von dem Match gehört und sowas. Und mir ist mal aufgefallen, wie dumm einfach WWE Universal Championship klingt. Ist einfach ein richtig, richtig dummer Name. Also sagst du, ja, und das ist das Match um den WWE Championship. Und dann so, boah, geil. Und dann gab es noch World Heavyweight. Und dann, ja, WWE Universal Championship. Also, das, keine Ahnung, das klingt so wie irgendwie eine Neuauflage von Street Fighter.
Ja, die Arcade Edition, irgendwas sowas.
WWE Championship Ultra Turbo 2.
Genau, ja. Ja, ich. Deswegen macht sich auch Daniel Bryan, macht sich da auch mal so ein bisschen drüber lustig, wissen wir ja. Ja, generell finde ich, das ist halt so ein Kampf, der ist ja eigentlich darauf gemünzt, dass, also Braun Strowman wurde ja extrem aufgebaut die letzten Wochen, ne? Also er hat ja quasi seine beiden Gegner zerstört. Ich kann mir aber irgendwie trotzdem nicht vorstellen, dass er hier den Titel gewinnt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also, ja, aber, was haben wir da alles gesehen?
Aber wir haben ja auch also, so im Horizont sehen wir auch immer noch irgendwie Roman gegen Brock Lesnar, ne?
Ja, du sagst es so schön, romantisch am Horizont. Also, das ist eine ziemlich dicke Gewitterwolke, die da irgendwie über dem WWE-Universum hängt. Also, ich weiß auch nicht. Also, es wäre schon so offensichtlich, oder, dass wenn Braun Strowman hier gewinnt nach dem Aufbau. Also, ja, oder?
Also, ich bleibe immer noch dabei. Meiner Meinung nach, jetzt abgesehen davon, dass wir ein fantastisches Match zwischen Brock und AJ hatten, ist das trotz. Na, also ich wollte jetzt gerade eigentlich sagen, mein Gedankengang war, dass ich sagen wollte, dass es für mich einer der größten Booking-Fehler 2017 war, Braun Strowman gegen Brock Lesnar verlieren zu lassen. Aber beim Sagen war ich mir nicht mal mehr so sicher, ob das wirklich so stimmt. Weil wir jetzt ja quasi noch mal einen Schritt Entwicklung bei Braun Strowman gesehen haben. So klar, du kannst so sagen, so ja gut, der hat einen Krankenwagen umgeworfen und es wirft dann einen LKW um. Wow, cool, geile Entwicklung, Kai. Aber also er hat sich ja trotzdem noch mal gesteigert. Und deswegen bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher, ob ich sage, Braun Strowman hätte damit unbedingt gewinnen müssen. Ich hätte es zwar cool gefunden bei Great Balls of Fire, dummer Name, aber vielleicht ist es jetzt sogar noch mal besser geworden für Strowman, dass er jetzt noch mal mehr in dieser Jägerrolle ist. Und dann ist ja die Frage, ob es jetzt noch mal so schlau ist, ihn verlieren zu lassen, wenn er verliert.
Ja, also ich kann das schon nachvollziehen. Ich weiß, dass wir damals sehr geschimpft haben, als Great Balls of Fire zu Ende war und dass dann auch Braun Strowman quasi so sang- und klanglos ja auch verloren hat. Das war, glaube ich, unsere Hauptkritik dabei. Aber trotzdem, er ist ja dadurch nicht irgendwie abgekühlt in irgendeiner Form.
Gar nicht.
Der ist ja trotzdem noch heiß wie Frittenfett. Und WWE denkt sich ja auch immer neue Sachen aus, wie er halt noch exorbitant stärker und mächtiger und zerstörerischer wirken kann. Und ja, inzwischen ist er ja fast schon larger than Brock Lesnar irgendwie, also so gefühlt, ne, weißt du, der wirft LKWs um, der reißt hier die Balustraden nieder, der wirft Brock Lesnar durch den Tisch und solche Sachen, also viel größer geht's ja eigentlich gar nicht. Und ehrlich gesagt, genau deswegen glaube ich, dass er nicht gewinnen wird, sondern er wird dominieren und er wird auf irgendeine dumme Art und Weise aus dem Match rausgenommen werden. Und ganz im Ernst, ich hab ein bisschen Angst, dass die noch mal, wie sie es bei Big Show damals gemacht haben, das Betäubungsgewehr rausholen.
Ach.
Weißt du?
Hör auf,
Alter. Ganz im Ernst.
Nein.
Warte mal ab.
Also aber guck mal, mein Problem ist dabei, was passiert mit Braun Strowman danach?
Ja, was passiert mit einem Braun Strowman als Champion? So, das ist ja auch immer eine interessante Frage.
Ja, natürlich, also, klar. Also ich meine, es ist ja auch so ein bisschen immer der Weg ist das Ziel. Sieht man jetzt ja gerade auch bei uns, wie wir sagen, oh, Braun Strowman ist voll cool und sowas. Aber natürlich, was machst du, wenn Braun Strowman on top ist? Also, wie ist er dann weiterhin präsent, ne?
Was will er dann? Was sind dann seine Beweggründe? Also, denn ich bin Champion und will trotzdem noch alles zerstören, so? Schwierig, ne? Also, das ist natürlich auch ein Charakter, der jetzt nicht so viel Tiefe bietet, dass das irgendwie so funktionieren würde. Natürlich könnte man dann irgendwie sagen, so ja, vielleicht kriegt er den Titel noch mal vakantiert oder sonst irgendwas. Aber trotzdem ist es eben, also eigentlich ist der Braun Strowman ein relativ eindimensionaler Charakter, weil der macht einfach alles kaputt. So.
Ja.
Ne? Und er ist zugleich halt eben auch mehr oder weniger unzerstörbar. Klar, hat er schon seine Niederlagen gehabt, aber trotzdem kannst du die halt an einer Hand abzählen. Ne? Und an solche Figur dann eben den Champion-Titel zu geben, das ist immer schwierig, den zu booken. Das haben wir bei Leuten wie dem Goldberg zum Beispiel gesehen. Und da haben wir auch gesehen, wie man es auf die dümmste mögliche Art macht bei WCW damals. Und bei WWE auch auf eine gewisse Art und Weise. Aber ne, das ist halt eben das Schwierige da an der Sache. Ne? Also ich glaube auch, dass Braun Strowman eher als der Jäger gedacht ist, mit dem du halt mitfieberst und wo du sagst, so geil, ich will noch mehr von der Zerstörung sehen. Aber ich würde jetzt, glaube ich, auch nur einen ganz kurzen Endorphinschub bekommen, wenn der wirklich den Gürtel kriegen würde. So, dann sage ich so, yeah, geil. Und dann würde ich mich halt auch fragen, so, ja, und wie geht's jetzt weiter?
Aber gut, das könnt ihr auch Raw zeigen. So, vielleicht ist da ja irgendwas in Mache, ne? Man kann man ja nicht wissen. Vielleicht wird man ja auch überrascht werden, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt hier einen Plan. Also, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass ein Braun Strowman gewinnt. Ich würde es auf jeden Fall cool finden, weil es mich einfach freuen. Aber egal, welches Szenario ist, ich weiß nicht, was danach für Braun Strowman kommt. Also egal, ob er gewinnt oder verliert, was kommt danach?
Ja, das ist die interessanteste Frage hier wahrscheinlich. Ne? Also werden sehen. Wie ist denn dann dein Szenario für den Kampf eigentlich, für den Kampfausgang?
Braun Strowman macht erstmal komplett Kasala, macht alles kaputt. Das definitiv. Dann irgendwann kommt halt ein Brock Lesnar, bringt seine ersten German Suplexe durch und sowas. Und also dann, ich sehe es auf jeden Fall so wie du, dass dann Braun Strowman rausgenommen wird. Durch irgendwie eine Aktion oder durch irgendwas, dass irgendwas passiert. Und dann gibt es einen F5 für Kane und dann ist vorbei.
Ja, so ähnlich sehe ich es auch. Also ich glaube auch, dass Brock Lesnar hier den F5 gegen Kane durchzieht. Das wurde ja auch schon jetzt angedeutet, wie labil Kane gegen den F5 ist. Also ich gehe auch davon aus, dass das passieren wird. Und dann wird das Match irgendwie vorbei sein. Also ich bin halt nur gespannt, wie es WWE gelingen wird, Braun Strowman hier aus dem Match rauszunehmen, weil ich habe schon gerade gesagt, ne, also im schlimmsten Fall wird es nochmal die Elefantenflinte hier werden oder sonst irgendwas. Chloroform, ne, als Reminiszenz an den Undertaker und Giant Gonzalez damals. Wäre auch lustig. Dann holt Paul Heyman das Chloroform raus.
Kann sein, und dann nimmt er einfach Braun Strowman und dann Braun Strowman schmeißt ihn bis zur Rampe hoch oder sowas. Ach, also ich bin gespannt. Mal gucken, was passiert. Aber stell dir mal vor, Brock Lesnar gewinnt das Dingen und dann gewinnt Roman den Rumble.
Ja, ich habe ja zwei Theorien für den Rumble, da kommen wir natürlich drauf, aber ich glaube halt, dass wenn Brock Lesnar hier verteidigt und Braun Strowman wird nicht gepinnt in irgendeiner Form, dass Braun Strowman sich selbst in den Rumble bookt. Das ist meine Theorie.
Ja, aber gewinnt er das Ding dann?
Das weiß ich nicht. So weit habe ich noch nicht gedacht.
Okay, also mein Plan steht, er ist noch nicht fertig.
Genau.
Aber ich habe schon mal angefangen.
Ich habe noch ein bisschen Zeit bis zum Rumble. So. Ich weiß nicht, aber ich könnte mir das halt gut vorstellen. Also das er hat ja gesagt, er ist Braun Strowman, er macht, was er will und wann er will.
Ist
er
so wie Edge?
So ungefähr.
I do what I want, when I want.
Ja, und dann gibt es auch demnächst die Live-Sex-Celebration bei Raw.
Mit Karma.
Ja, irgendwie so. Mit Nia Jax. Nein, Quatsch.
Ja, jetzt, wo Enzo weg ist.
Die ist ja wieder Single.
Ach ja, Enzo.
Wunderschön.
Das war aber wohl nichts.
Das Enzo-Thema, das lassen wir hier mal gehörig unter den Tisch fallen einfach.
So wie wir alles totschweigen, oder was?
Nee, aber ich finde es halt schwierig, darüber zu spekulieren, wenn eben noch nicht alle Beweise auf dem Tisch liegen. Letztlich ist es nicht an uns, da irgendwelche Mutmaßungen anzustellen, auch keine Vorverurteilungen anzustellen oder sonst irgendwas. Es ist einfach eine ziemlich fiese Geschichte, egal in welche Richtung das geht. Und ich glaube, da gibt es keine Gewinner und keine Verlierer aus dieser Story. Ich meine, wir als Fans sind eh die Verlierer. Wir haben quasi keinen unterhaltsamen Enzo mehr. Und das muss man immer lassen. Er hat das ja gut gemacht in den letzten Wochen.
Du hast halt keinen für die Cruiserweight Division, außer jetzt, also wen hast du jetzt? Drew Gulak ist für mich noch einer der guten, der einen witzigen Charakter hat, weil er halt von Enzo profitiert hat, finde ich.
Ja.
Ja.
Und da wird es dann auch schon dünn. Du hast dann halt eben wieder die übliche Riege an unheimlich talentierten Wrestlern, die aber eben alle einfach total blass sind.
Kommt Neville zurück beim Rumble?
Ja, das wäre halt, ich weiß es nicht, ob er beim Rumble zurückkommt. Ich meine, das wäre natürlich was für die nächste 205 Live-Show oder so, wenn der GM angekündigt wird, dass man ihn dann da vielleicht sozusagen mit einbindet. Aber ich glaube, dass WWE jetzt nochmal ihn irgendwie da auf Knien anbettelt, weil er letztlich, wir haben keinen mehr. Also es ist einfach so, wir haben keinen mehr, der irgendwie was ziehen würde. Du hast einen Austin Aries verloren, du hast einen Neville verloren. Alles andere ist halt ja, ne, ich habe es gerade gesagt, das sind alles talentierte Wrestler, nichts gegen einen Cedric Alexander oder auch gegen einen Mustafa Ali, das sind tolle Leute, aber das sind trotzdem keine Leute, die eben eine Show mit ihrem Charakter aktuell tragen können. Und WWE ist immer eine Mischung aus gutes Wrestling und eben Entertainment. Und das eine bieten sie, das andere halt eben nicht.
Aber die Division ist auch ein bisschen verflucht, ne? Rich Swann ist dann auch noch weggebrochen.
Ja, also das läuft echt wegen ähnlichem Fall so.
Aber jetzt, ich habe mal eine Frage dazu, und zwar, pass auf, jetzt nichts mit Meinung oder sowas, aber wenn sich die Vorwürfe als falsch erweisen würden, ne? Glaubst du, dass WWE einen Enzo Amore wieder einstellen würde?
Nach einer gewissen Zeit, ja, glaube ich. Nach einem Jahr oder so. Ich glaube nicht sofort, weil das ist ja so eine schwere Anklage, das behalten die Leute also sehr prägnant im Kopf. Und selbst wenn das dann zu seinen Gunsten ausgeht, ist es halt dann eben trotzdem so, dass in den Mainstream-Köpfen steckt das einfach so drin. Das
ist ja wie so ein Kachelmann-Fall quasi. Ja. Ja, also das ist halt das Problem. Du bist immer dann noch der Vergewaltiger. Also.
Genau, aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass WWE dann nach einer gewissen Zeit den nochmal wieder mit ins Boot holen wird. Ne? Aber dass sie jetzt reagieren mussten, das war halt eben unumgänglich.
Ja, natürlich, klar. Ach ja, ist auf jeden Fall blöd gelaufen.
Ja, das stimmt. Ja, wir haben unsere Tipps für das Universal-Title-Match haben wir genannt und damit kommen wir dann auch zu den beiden Rumbles. Ne? Das ist ja diesmal ungewöhnlich, dass wir ja direkt zwei Rumbles haben. Einmal den Rumble der Damen und einmal den der Herren. Fangen wir mit dem Damen-Rumble an. Ne? Also, gleiches Spiel wie bei den Herren eigentlich. Du hast 30 Damen, 30 Teilnehmer an dem Rumble-Match und die Siegerin erhält dann eben ein Women's Championship-Match bei WrestleMania 34. Ja, bis jetzt sind, glaube ich, 18 von 30 Teilnehmerinnen angekündigt. Ne?
Und das gesamte Roster ist dabei.
Es ist wirklich so. Gefühlt ja. Ne? Und das ist, deswegen haben wir ja auch lange spekuliert, dass es nur 20 Damen werden, so wie beim ersten Royal Rumble damals. Aber man will hier offensichtlich auf Teufel komm raus, irgendwie die Gleichberechtigung schaffen, wobei ich das halt, ich finde es halt nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte auch hiermit weniger leben können, weil du einfach dadurch zu viel Füllmaterial hast. Also
ja, das Dumme war auch dabei, ich sag mal so, wenn du jetzt in einem Männer-Rumble bist und dann sagst du so, ja, ich bin dabei, ich mache jetzt hier, ist so, ah, okay, cool, du bist dabei. Aber beim Frauen-Rumble, wenn die da ihre Promo-Videos machen und sagen, ja, ich bin dabei, so, ja klar, alle sind dabei, weil es gibt halt mehr Plätze als Teilnehmer. Kein Wunder, dass du dabei bist. Du musst ja auch für nicht irgendwas qualifizieren oder so.
Ja, ne, also das ist halt wirklich so. Ne? Also im Endeffekt musste hier irgendwie jede Dame aus dem Roster musste irgendwie das Match reinkommen und dadurch, ja, das kann man natürlich böse beurteilen, dass man sagt, ja, das verwässert eventuell sogar den Rumble so ein bisschen. Viel interessanter würde auch sein, wer kommt denn da noch mit dazu? Weil, wie gesagt, wir haben noch 12 Spots frei, es sind nicht mehr so viele Damen da. Also, ja,
glaubst du, mehr wir als sehen ein Drittel, da noch, ne, muss man mal kurz festhalten. Also, das ist ja mehr als ein Drittel, der durch, keine Ahnung, in Anführungsstrichen Call-Ups oder NXT One-Time-Appearances oder Comebacks gemacht wird. Und ja. Ja,
oder halt eben Legenden, die nochmal zurückkommen. Ich meine, wir haben jetzt ja gesehen, dass da beim letzten Raw so jemand wie eine Kelly zum Beispiel da ist. Die fand ich zum Beispiel prädestinierend dafür. Und auch eine Tori Wilson, weißt du, lass sie einmal kurz reinkommen. Da weiß jeder, dass die nicht gut wrestelt und dass die keine Chance hat. Lass sie einmal reinkommen, 2,5 Aktionen zeigen irgendwie und dann wird's rausgeschmissen von mir aus Absolution oder sonst irgendwas und da sind wir glücklich mit. Ne? Dann, ich fände es halt toll, wenn wir nochmal Lita oder Trish Stratus in irgendeiner Form in Aktion sehen würden. Das wären so meine Wunschkandidatinnen. Wie ist das bei dir?
Also ich würde auf jeden Fall gerne Lita sehen. Das wäre so mein Hauptding. Einfach nochmal Lita und dann irgendwie nochmal so Moonsault zeigen. Ja, natürlich nicht als Gewinner oder sowas. Also ich sag mal so, dass wir ja Legenden und sowas bekommen, ist ja erstmal schon mal definitiv gesetzt. Also, weil alleine durch die Anzahl der Teilnehmer. Aber jetzt ja, so dieses, der Elefant im Raum. Glaubst du, dass eine Ronda Rousey auftauchen wird?
Nein.
Nein, echt nicht?
Nein, ich finde das, ich glaube, das macht WWE nicht, weil Ronda Rousey angekündigt viel, viel mehr Geld bringt. So, wenn du eine Ronda Rousey für ein WWE Event ankündigst, geht das durch alle Mainstream-Medien. Dann heißt es ja hier, Kampfsportlerin Ronda Rousey, die ist ja die war ja auch schon bei UFC ja schon sowas wie ein Popkulturphänomen. Ne? Die hat ja unfassbare Zahlen gezogen, allein mit ihrem Namen. Und deswegen kann ich mir das nicht vorstellen, dass WWE sagt, wir schmeißen ihr das Match rein, nur damit sie das Ding gewinnt. Ich kann mir vorstellen, dass die
vielleicht danach, aber auch die Medien ausrasten, ne? Am nächsten Tag.
Ja, am nächsten Tag, aber damit verkaufst du nichts. verkaufst damit nicht mehr Tickets, du verkaufst damit nicht mehr Pay-Per-Views, sondern vielleicht verkaufst du dann halt eben beim nächsten Pay-Per-View mehr, aber dann hast du erstmal wieder Zeit, die du überbrücken musst. So. Ich könnte mir dann eher vorstellen, dass man das vielleicht danach macht oder dass man sie vielleicht dann eben anderweitig bei Raw einbindet und da eben, ne, es wird ja mit Ronda Rousey gegen Stephanie oder in irgendeinem Mixed-Tag-Team-Match wird ja gerüchtet. Ich würde das auch nicht für eine wirtschaftlich halte ich das für keine gute Entscheidung. Ich weiß, dass ganz viele Leute auf Ronda Rousey tippen. Ich fände das auch cool irgendwie, weil, wie gesagt, ein großer Name und das wäre halt eine Mordsüberraschung. Also größere Überraschung gibt es, glaube ich, aktuell nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz halte ich es für eine wirtschaftlich problematische Entscheidung. Das ist halt immer noch das, worum es bei WWE geht. Was glaubst du denn? Sehen wir die oder sehen wir sie nicht?
Ich kann sie mir halt echt sehr, sehr gut vorstellen. Also mein Problem ist eher so weniger dieses, also klar, der wirtschaftliche Aspekt ist halt nie zu unterschätzen. Aber mein Problem ist auch immer so ein bisschen die Asuka-Thematik. Also entweder du lässt eine Asuka verlieren oder du lässt halt eine in Anführungsstrichen debütierende Ronda Rousey verlieren. Und du kannst eigentlich beides nicht machen. Und wenn du eins von beiden machst, lässt du Asuka verlieren. Das ist also, so stellt sich zumindest die WWE ein, würde ich sagen. Und das wäre nicht schlau, sind wir mal ehrlich. So, klar, aber dann, also wir wissen auch alle, dann gibt es einem Kind einen anderen Namen, dann sagst du ja, Asuka ist undefeated in Singles Victories oder in Singles Matches und sowas. Und auf einmal sagen so alle, ja, das stimmt ja sogar. Also ich weiß es nicht, bin gespannt, was passiert. Ich würde es cool finden, ich glaube, es wird den Rumble auch gut tun. Weil wenn du jetzt sagst, okay, also mal ehrlich, wie viele von den 18 sind interessant, ne? Jetzt mal Hand aufs Herz, 10.
Keine Ahnung.
Vielleicht, ja, 10 oder sowas, ne?
Wenn überhaupt.
Ja, also sind wir mal nett. also willkommen hier. Naja, Jax finde ich sogar interessant in dem Match. Eine Becky Lynch finde ich ganz cool. Eine Bayley finde ich interessant. Eine Sasha Banks finde ich interessant. Eine Asuka und eine Naomi sind 6. Ja, 6 sind interessant. Und
naja, eine Ruby Riott kannst du auch noch mit da reinnehmen irgendwie.
Aber wenn du dann irgendwie den Rest auch noch, also wenn von den 18 schon nicht alle super interessant sind und du dann nochmal 12 Plätze irgendwie auffüllen musst mit Füllmaterial, also ich weiß noch, wir hatten mal einen Männer-Rumble, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, welcher das war, wo auch irgendwie Legends drin waren, was einfach keinen Sinn gemacht hat. Ich glaube, da kam das ganze Kommentatorenteam einmal rein. Da dachte ich auch so, ja, was ist denn hier los? Also sag mal, sind die alle im Urlaub, oder? Also, und das ist halt so ein bisschen das Problem, dass dann kommen die rein, dann fliegen direkt raus und weiß ich auch nicht.
Ja, es wird eh interessant sein zu sehen, wie WWE den Event bookt. Also, wir haben es ja auch schon bei der Ankündigung gesagt, das kann von sehr interessant und sehr unterhaltsam bis hin zu völlige Katastrophe gehen, weil einfach, ja, so ich finde auch, dass natürlich eine Battle Royale für Frauen auch nicht so ideal ist. Ne? Nee. Also, rein von der Matchart her, ne? Weil natürlich Frauen, die sind nun mal kleiner als die Männer und allein, dass die übers oberste Seil fliegen, sieht halt schon nicht ganz so cool aus wie bei den Männern einfach, weil die natürlich viel, viel mehr selber abspringen müssen, es sei denn, du hängst die halt da quasi irgendwie so ins Seil, aber das machst du ja auch nicht immer. Also, das ist nicht das ideale Match für Frauen, aber WWE wird da einiges zu tun haben. Ich glaube, auch da wird man sehr viel proben, damit das dynamisch und spannend und interessant wirkt. Ich bin halt gespannt auch drauf, was passiert, wenn eine Carmella das Ding gewinnt? Hat sie dann 2 Titelmatches? Weil gab es das schon mal, dass ein Money in the Bank-Sieger bei einem Royal Rumble nochmal aufgetreten ist? Also, wir hatten Seth Rollins, der ist im Championship-Match aufgetreten, der hätte quasi Money in the Bank-Champion-Champion werden können. Aber ich bin mir da nicht sicher, ob da schon mal ein Money in the Bank-Kofferträger da schon mal mit dabei war.
Ich glaube, The Miz war da mal bei, als er den Koffer hatte. Ja? Also, ich bin mir aber nicht sicher, ne?
Ich weiß, ich habe es auch nicht nachgeprüft, mir ist es halt nur gerade eben so quasi beim Blick auf die Liste hier eingefallen, dass das ja auch noch mal so eine Geschichte sein würde. Abgesehen davon, dass diese Smackdown-Damen-Fraktion eh sehr anstrengend ist. Also Tamina, Lana und Carmella da alle mit dabei.
Komm, Liv Morgan ist jetzt auch nix Wunder wie Tolles.
Nee, das stimmt. So, also das ist schwierig, sage ich mal so. Ne? Also ich glaube halt auch, dass man sich bei WWE halt so ein bisschen in die. Also du hast 2 Sackgassen. Du hast natürlich die Möglichkeit, dass du einfach Asuka gewinnen lässt und sagen alle, ja, war klar. Oder du bringst halt eben eine Ronda Rousey rein und dann sagen alle, oh, Asuka hat verloren.
Ja.
So. Und irgendwie ist es halt beides doof, ne? Und ich sehe halt eben als einzige ernstzunehmende Konkurrentin hier auf den Titel oder auf den Sieg, sehe ich eigentlich wirklich nur Sasha Banks. Ansonsten ist da keine für mich dabei, die so aufgebaut ist, dass die auch nur annähernd da Asuka das Wasser reichen könnte. Wie siehst du das?
Also man könnte halt natürlich auch hier eine Bayley als Underdog darstellen, ne? Das geht immer. Du könntest auch hier eine sehr dominante Nia Jax machen. Und das sind so die Möglichkeiten. Also eine Becky Lynch und so, da kannst du alles vergessen. Ich glaube, die gewinnen nicht. Die ist zwar cool, aber auch hier Natalya und so, Naomi, kannst du alles, kannst du knicken. Die sind halt da, weil die einfach auch gut wresteln können, ne? Aber eine Bayley sehe ich noch in dieser Underdog-Rolle, aber jetzt auch wirklich mit zwei Augen zudrücken, weil es einfach mal ehrlich so, dass das Standing von der momentan mit den Fans ist jetzt auch nicht so rosig. Naja, Jax ist irgendwie so, also die ist so nach dem Motto, oh, guck mal, da kommt Kane, da kommt Big Show, da kommt Mark Henry oder sowas, ne? Das ist so, die ist halt stämmig und dann, wie sollen die anderen kleinen Frauen die denn rauskriegen, ne? Also
Genau, die kriegt ihren Big Girl
ja,
Spot
eben, genau.
sozusagen.
Und dann im Endeffekt hebt die Asuka hoch und schmeißt die raus.
Ja, na.
Nein,
Ich bin
also
gespannt.
ich,
Was ist denn dein Tipp hier?
Asuka, also safe.
Ja. Nicht Ronda.
Nee, nicht Ronda. Du hast mich
Help me,
überzeugt.
Ronda. Help, help me, Ronda. Ich tippe auch auf Asuka. Also, eigentlich musst du das hier machen, so. Na, und damit kommen wir, glaube ich, zu dem Match, auf das wir uns da alle noch ein bisschen mehr freuen, als auf den Damen-Rumble. Was glaubst du eigentlich? Wie wird die Card sein? Wird WWE mit dem Damen-Rumble eröffnen?
Das wollte ich auch sagen. Also, ich tippe sehr stark darauf, dass das der Opener ist.
Denke ich auch. Also, ich denke auch, dass mal quasi die Rumbles dürfen diesen Event einrahmen, sozusagen. Also, der Männer-Rumble ist der Main-Event und dann eben der Frauen-Rumble ist der Opener. Macht ja auch irgendwie, finde ich, auf eine gewisse Art und Weise Sinn, weil. Dann hast du nicht zwei Rumbles hintereinander, also zwei so ewig lange Matches hintereinander. Da sind die Leute dann auch mal ausgelaugt und die wollen ja auch mal irgendwie mal eine Pause haben oder mal auf Toilette gehen oder sonst irgendwas. Also macht schon Sinn auf gewisse
Ich habe
Weise.
gerade übrigens, na ganz kurz einmal, ein interessantes Kommentar unter unserem Post gelesen, wo du gefragt hast, wer den Damen-Rumble gewinnt.
Ja.
Da hat einer gesagt, was ist denn, wenn Ronda Rousey als letztes Asuka rausschmeißt, Asuka sich auf der Road to WrestleMania den Titel holt und dann haben wir bei WrestleMania Asuka gegen Ronda Rousey und Asuka gewinnt.
Ja.
Könnte ich mir auch vorstellen. Also ist gar nicht so eine blöde Idee.
Interessantes Szenario auf jeden Fall, ne? Aber es gibt genug Gründe, das zu spekulieren, gerade mit Ronda Rousey so als Dark Horse im Hintergrund da. Also, das wird schon interessant sein zu sehen, was man sich da ausdenkt. Und naja, ne? Ich habe da so Probleme mit da so extreme ja, Vorschusslorbeeren dazu verteilen, weil ich halt Angst habe da auch, dass man dann wieder so ein bisschen enttäuscht ist, ne? Also, wenn man jetzt dieses große Debüt von Ronda Rousey erwartet. Und die ist dann nicht da, dann hast du halt, ne, dann ist halt doof irgendwie.
Das ist wahr. Ja, klar, natürlich. Aber das ist ja sowieso das, also jetzt alle, die das hören, am besten vor dem Rumble, so dran gehen, dass sie ja sagt, okay, ich tippe, dass der und der gewinnt oder ich freue mich, wenn der und der gewinnt, aber nicht sagen, wenn das nicht passiert. Das war aber scheiße. Also so, das war ja auch ein großes Problem am letzten Rumble, also eins der Probleme. Also wir alle wussten, hey, Nummer 30 Roman Reigns, war eher so semi, aber was halt auch dazu noch kam, haben alle gesagt, okay, es kommt der, es kommt der, es kommt der, und dann kam keiner. Und dann halt gerade bei der 30 haben alle gesagt, okay, jetzt muss was passieren, jetzt kommt irgendwie Gott persönlich in die Halle. Ja, aber gut, war's ja im Endeffekt ja auch, ne? Roman Reigns.
Ja, ich sag mal, wenn da zu viel spekulieren ist halt gerade beim Rumble, das schürt zwar Vorfreude, aber es ist halt eben gleichzeitig auch sehr gefährlich, weil man dadurch natürlich auch schnell enttäuscht werden kann. Ne?
Das ist
Deswegen,
wahr.
also wir werden sehen, ne? Und gerade letztes Jahr mit dem Most Staked Rumble in History und so, da haben wir so viel erwartet und dann war es dann doch irgendwie eher so mittel. Ja, der Männer-Rumble, ne? Bis jetzt sind 17 von 30 Leuten angekündigt, also wenn wir den Podcast hier aufnehmen. Und unter anderem so Kandidaten wie ein John Cena, ein Shinsuke Nakamura, Randy Orton, New Day sind in geballter Formation dabei. Aber es fehlen auch ganz, ganz viele und das finde ich halt eben so interessant. Ne? Also wir haben ja noch 13 Startplätze und du hast gerade schon Roman Reigns angesprochen. Der gute Herr Reigns ist hier zum Beispiel noch nicht dabei. So, und der hat gerade seinen Titel verloren, der hätte also frei. So,
Der hätte Zeit.
der hätte Zeit, genau. Also ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass er
Ja
dabei ist,
klar, der
aber.
hat Zeit und der hat Bock, der ist heiß, der Junge. Der holt einen Cup und dann ist gut.
Der holt den Pott. Der holt den Pott nach
Ja,
Hause.
sicher. Er nimmt den mit, wieder in
Ja.
Philadelphia, kommt wieder Rock raus und die Leute canceln wieder das Network und dann geht's wieder rund.
Ja, bin mal gespannt. Also, was glaubst du hier? Wen sehen wir noch als Überraschungsgast? Ne? Wir haben 13 Plätze noch frei. Wen würdest du da unterbringen?
Ach, schade, okay. Na gut, dann. Ich habe übrigens
Außer
gehört, um mal jetzt ganz kurz ein bisschen ernst zu werden und noch ein paar Herzen zu brechen, auch meins, dass Dana White gesagt hat, dass er CM Punk nochmal eine Chance gibt in der UFC. Also ist schwierig.
Punk. Oh.
Besonders auch so das Geilste, so als wäre so St. Martin persönlich so, ich gebe ihm nochmal eine Chance. So, Dicker, du verdienst damit halt Millionen. So, natürlich gibst du ihm noch eine Chance, sonst wärst du ungefähr der dümmste Mensch der Welt. Aber tut so, als hätte er seinen Mantel geteilt.
Das ist richtig.
Also, ich sag mal so, als Überraschung, ich könnte es mir vorstellen. An sich, wenn ich die Gerüchte nicht gehört hätte, könnte ich es mir auf keinen Fall vorstellen. Aber ein Daniel Bryan vielleicht, ne? Und sonst weiß ich, also gibt's so die Comebacks oder die Returns oder die Debüts so wie letztes Jahr noch, wo wir gesagt haben, okay, es ist Kenny Omega könnte passieren, aber Kenny Omega ist schon mal raus. letztes Jahr war ja auch noch Samoa Joe, Finn Balor und sowas, was halt auch beides ja nicht passiert ist. Gibt's denn dieses Jahr überhaupt so, dass man sagt, ey, ich will ein Comeback hiervon, ich will den und den sehen. Gibt es das?
Naja, so ein paar Kandidaten gibt es ja schon. Was ist mit dem Jeff Hardy? So, werfe ich mal in den Raum.
Ja.
So, fände ich cool.
Ja, klar,
fände ich auch cool. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er der Rumble-Sieger würde. Aber ich glaube, es wäre halt cool, vor allem auch, wenn der dann vielleicht noch mal mit seinem neuen aufgewachten Bruder Matt im Ring stehen würde. So nach dem Motto, als letzte Mal hier war es irgendwie komplett anders. Also, fände ich interessant.
Wäre ein schöner Moment auf jeden Fall.
Ja, eben. Wir haben auch letztes Mal im Podcast ja auch drüber gesprochen, dass auch zum Beispiel jetzt die Impact-Fraktion, also jemand
wie
Bobby Lashley.
Stimmt.
Ja, ich glaube auch, dass sich das WWE-Publikum noch an ihn erinnern würde.
Ja.
So, ich glaube nicht, dass er den Mega-Pop kriegen würde, aber ich glaube auch, dass Bobby Lashley nicht unbedingt erstmal den Umweg über NXT nehmen muss. Ich glaube, dafür ist er auch zu weit und zu groß und zu alt. Also ich glaube, den sollte man, wenn, dann direkt ins Hauptroster stecken. Und der hätte natürlich auch gerade in Rumble mit seiner Statur und so, wäre er dann natürlich direkt eine Figur, die sorgt für Impact. Und die sorgt auf jeden Fall dafür, dass die Leute dann in dem Moment erstmal sagen so, ui, was passiert denn jetzt da? Ne, mit dieser Kante im Ring, der alle durch die Gegend wirft. Also das ist auf jeden Fall dann eine Kraft, mit der man irgendwie zurechnet.
Macht ein EC3 den Umweg über NXT?
Ja, das. Ich meine, der war ja zuletzt als, wer war er? Derek Bateman war er ja bei WWE.
Aber
er
ist ja schon ein
schwierig.
Bisschen her, ne?
Wie alt
ist der überhaupt jetzt?
Der ist nicht so mega alt, ich weiß nicht genau, ich habe kein genaues Alter von dem im Kopf, aber ich sehe den ungefähr auf einer Stufe wie ein Drew Galloway und von daher denke ich, dass der einen Weg über NXT gehen würde.
Ja,
ne? Wahrscheinlich, 34. Wahrscheinlich sagen jetzt die Ersten so, nein, EC3 war doch so geil bei Impact und so, aber er hat ansonsten halt relativ wenig gemacht, ne? Und da war Drew Galloway war ja dann doch schon ein etwas familiärer Name als ein EC3 bei WWE. Schwierig.
Das stimmt, aber auf jeden Fall könnte ich mir das auch gut vorstellen, also die beiden. Weiß ich, kommt vielleicht nochmal ein Mike Kanellis rein?
Vielleicht. Ich glaube, dass wir ein paar Cruiserweights sehen werden. So ein, zwei.
Ja.
Könnte ich mir
vorstellen. Also die Sache ist, sind ja auch ganz, ganz wenige. Jetzt gucken, wenn du mal reinguckst, da sind halt 7 Leute von Rono angekündigt bis jetzt. Also da wird auch noch irgendwas passieren, denke ich. So.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt kommt die Mr. Rush noch rein. Also wäre jetzt für mich irgendwie verschwendeter Spot, aber du brauchst ja auch Leute, die einfach rausgekloppt werden. Also ist ja wirklich so.
Klar.
Ein Big Show rechne ich irgendwie fest mit. So.
Ja, aber sieht, der Godfather. Wir müssen den Godfather haben, auf jeden Fall.
Sexual Chocolate.
Nein, aber ich glaube halt auch trotzdem, dass wir halt so also einen Legenden-Spot kriegen wollen. Da sehe ich tatsächlich den Godfather relativ weit vorne. Also, weil, so wie beim, was nicht beim letzten Rumble, aber beim vorletzten Rumble, wo er da einfach nur reinkam mit seinen Damen.
Und wieder rausgeflogen ist und wieder gegangen ist.
Genau, und einfach mit den Damen weitergefeiert hat. So, das ist doch okay. Da kann man doch mit leben. Ich weiß nicht, also, das sind halt noch so Kandidaten. Also, ich sehe Jeff Hardy, sehe ich halt schon als heißesten Rückkehrer an, weil der ist. Er war ja auch jetzt zuletzt bei Raw da. Ich weiß nicht, wie fit er ist. Also habe ich jetzt keine neuen Nachrichten mehr gehört. Aber ich könnte mir eben schon gut vorstellen, dass der wieder gesund ist und zumindest für so ein Rumble-Match da durchaus in den Ring steigen kann. Und vielleicht für so einen Spot mit seinem Brother Matt Hardy, ne? Brother Nero.
Walking Matt.
Ich glaube, das wäre halt schon interessant.
Ja, alles ist. Ah, ich finde es eigentlich gut, also dass du jetzt sagst, wir haben noch so viel offen. So, weil dann. Also ich glaube, letztes Jahr oder sowas waren, glaube ich, 27 Leute oder sowas bekannt oder 25.
Ja.
Und dann ist es doch so besser. Also, keine Ahnung, so kommt ein Undertaker, kommt keine Ahnung was. So. Also im Endeffekt, im Rumble kann ja auch immer noch alles passieren. Also das dürfen wir halt auch nicht vergessen.
Ja. Oder kommt doch Braun Strowman, so wie ich es gesagt habe?
Ja, klar. Kann auch natürlich gut sein. Also, ich bin gespannt. Und ist halt echt die Frage. Ich sag mal so. Jetzt einfach mal um so diesen Tipp, wer gewinnt, um mal leicht abzuwägen. Ja. Ich sage ganz stark, dass jemand von SmackDown gewinnt. Weil ich halt immer noch, also alles unter dieser Prämisse, wir kriegen Roman gegen Brock. Dann ist es eben so, dass für mich ein Roman den Rumble nicht gewinnen muss, soll, kann, darf, um dieses Match aufzubauen. Weil, ja. Hier kann eigentlich ein Roman nicht gewinnen. Und das wäre aber der einzige Raw-Competitor, der das Ding gewinnen könnte für mich, weißt du?
Mhm. Ja.
Und das darf einfach nicht passieren, das kann nicht passieren, dass ein Roman Reigns hier das Ding nochmal holt in Philadelphia zum zweiten Mal.
Ja, ich tue mich auch da schwer mit, auch mit der Art, wie Roman Reigns jetzt positioniert worden ist. Also, er ist ja noch nicht mal gemeldet hier und er hat jetzt auch, wie ich finde, in den letzten Wochen halt auch keinerlei Bestrebungen irgendwie gezeigt, dass er da irgendwie rein will. Und das macht es halt für mich schwierig, ihn dann sozusagen als Überraschungsgast so richtig ernst zu nehmen, weißt du? Also, ich finde, man sollte halt schon irgendwie zeigen, dass man mit dabei ist und dass man da Bock drauf hat. Und nicht einfach so, ach ja, ich hab heute noch kein Match, ne? Also, ach komm, dann steige ich halt hier mal im Rumble in den Ring und gewinne das Ding. So, also, ich sehe halt auch bei Raw keinen anderen Kandidaten, außer Braun Strowman. Für mich ist Braun Strowman der Raw-Top-Kandidat, wenn er halt eben in dem Triple-Threat-Match gegen Kane und Lesnar verliert. Da gehe ich davon aus, dass er da eben einsteigt. Einen Finn Balor, keine Chance. Auch sowas wie einen Bray Wyatt, einen Matt Hardy, einen Elias. Ich hoffe, dass ein Elias eine gute Rolle spielen wird. Ne? Oder ein gutes Lied spielen wird, je nachdem. Also, das ist auf jeden Fall jemand, da hoffe ich, dass er einfach lange drin bleibt, um sich zu positionieren, um sich zu präsentieren.
Ich kann mir vorstellen, dass Elias übrigens die Nummer 1 zieht.
Oh.
Meinst du nicht? Und dann mit seinem irgendwie Konzert startet oder die Nummer 2 zieht und dann sagt so, hier, ich singe euch erstmal kurz einen vor. So ein bisschen so wie Enzo und Big Cass letztes Jahr.
Und dann kommt John Cena rein und wirft den Hinterrücks raus.
Aber so direkt. Und dann sitzt er einfach Ring im Schneidersitz. Und dann kommt CM Punk als Dritter.
Nee, weißt du, Elias ist Nummer 1 im Ring und spielt noch. Und dann siehst du, geht im Hintergrund ein Scheinwerfer an, der auf John Cena gerichtet ist, der unterm Ring hervorkriecht und dann wirft er Elias raus.
Und irgendwo bricht das Herz von David in 1000 Stücke.
Das stimmt. Ja, also es ist durchaus möglich, aber wie gesagt, also für mich ist mein Raw-Top-Kandidat ist halt eben Braun Strowman. Das ist so. Da halte ich auch dran fest, bis nicht mehr, bis es
abfällt. Dann haben wir aber auch nicht Dingens, dann hätten wir ja nicht Brock gegen Roman, ne?
Ja, wir haben noch eine Elimination Chamber dazwischen, mal gucken. Was man da ansetzt, weiß man ja noch nicht. Mal sehen. Und bei SmackDown, also ich sehe zum Beispiel auch so jemanden wie einen Finn Balor, ist halt auch keine Challenge. Ich fände es halt ganz cool, wenn man vielleicht noch Gallows und Anderson mit reinnimmt, allein, dass du so ein bisschen die Dynamik hast, dass du die vielleicht auch als dominante Fraktion für eine kurze Zeit innerhalb des Rumbles darstellst. Das fände ich eben interessant.
Ich glaube aber auch einfach, dass viele an dem Tag dann auch noch Double Duty haben, sprich, vielleicht sehen wir noch mal einen Rollins im Match oder vielleicht sehen wir noch mal einen Cesaro und Sheamus oder irgendwie einen Uso oder sowas. Also, kann auch mal passieren. Ein Kevin Owens und Sami Zayn kann ich mir auch sehr gut vorstellen, falls sie das Ding nicht gewinnen sollten.
Alles möglich auf jeden Fall. Und ja, also, mein Top-Kandidat ist aber Shinsuke Nakamura. Ich glaube, das ist Ich kann nicht genau sagen, wieso. Ich meine, das ist aktuell, das ist ja der super Top-Favorit, irgendwie, der durchs Internet geistert.
Aber auch so, woher kam das eigentlich? Auf einmal hat er gesagt, alles klar, Shinsuke gewinnt, weil AJ ist Champion. Also das hatte irgendwie. Also ich habe so nie so eine fundierte Begründung gelesen. Es war nur so, Shinsuke gewinnt. Und auf einmal hat er sich das verbrannt wie so ein Lauffall. So, ja klar, Shinsuke gewinnt, natürlich gewinnt Shinsuke.
Ja, also ich kann und will mir Randy Orton nicht nochmal als Rumble-Sieger vorstellen.
Nein.
Aber hast du den RKO gesehen am Ende von SmackDown?
Ja, ich glaube, das ist. Nein, das war auch einfach nur so: Hallo, ich bin Randy Orton und ich habe auch nochmal irgendwie eine Relevanz und keine Ahnung.
Aber es war ein schöner RKO, muss man sagen.
Generell einfach mal wieder zu sehen, so der Typ, das auch. Also, wie der den Finisher abliefert, ne? Das ist unfassbar. Wie gut der aussieht und auch der. Auch allein der gegen Baron Corbin, wo er sich ja noch so schön runterdrückt unter den Schlag und dann auch rein, also einen ranspringt. Also, wie der den Finisher ausführt, ne? Perfekt.
Ja, also ich habe da auch ein bisschen gejohlt, als er den RKO gegen Shinsuke Nakamura gezeigt hat, weil das einfach so, das war wirklich out of nowhere, weil du hast ihn vorher nicht gesehen, auf einmal kommt er quasi ins Bild geflogen. Das war wie diese.
Diese Vines oder so, diese out of nowhere ja, genau. Vines.
Ne? Und dann zack, war der RKO da. Nein, das war schön, aber den kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde, wir haben generell relativ wenige klar aufgebaute Top-Favoriten. Also WWE hat es diesmal sehr offen gelassen, sowohl was das Teilnehmerfeld angeht, aber auch was die Favoriten angeht. Ne? Also in den letzten Jahren war es ja häufig so, dass du von vornherein gesagt hast, so, wir haben drei Leute, die stehen auf jeden Fall fest.
Ich sehe gerade sogar, dass ein Semis ist drin ist, ganz kurz.
Ja. Habe ich auch gesehen. Also, der kann dann im Doppel-Champion werden, warum denn nicht? Aber The Miz, den kannst du mit dann überall reinstecken, bin ich überall glücklich mit, weil der einfach Gold ist derzeit. Also, mein Tipp ist Shinsuke Nakamura. Und deiner?
Ich tendiere halt auch sehr, sehr stark zu Shinsuke. Einfach, also so, ich gehe halt mit den Gerüchten. Hat auch damals geholfen bei Carmella bei Money in the Bank. Vielleicht hilft's dir ja auch. Aber ganz ehrlich, also ich bin gespannt. Also, alles kann passieren. Und ich lege mich da auch nicht fest und ich sage auch nicht, Shinsuke muss gewinnen, sondern ich fände es cool. Ich habe ja immer noch gesagt, so ich weiß nicht, und was kommt dann? So, haben wir da eine 10-Minuten-Promo von Shinsuke Nakamura, wo er sagt, hi, hab gewonnen, let's rumble und geht. Also ich weiß es nicht. Ich kann es mir auch schlecht vorstellen, so was kommt danach? Wie überbrückt man die 2 Monate bis WrestleMania mit einem Shinsuke als Rumble-Sieger? Wie baut man die Fehde zwischen einem AJ und einem Nakamura auf? Gibt man AJ schlecht geschriebene Promos und Nakamura two-sweetet irgendwie seinen Kopf oder sowas? Ich weiß es halt nicht, keine Ahnung. Ich bin gespannt, ich würde mich auf jeden Fall super freuen, wenn Nakamura das Ding gewinnt. Ich würde aber auch komplett eskalieren, wenn dann Daniel Bryan reinkommt oder sowas. Also ich freue mich einfach auf das Ding. Ich freue mich unfassbar. Das wird geil. Und ganz kurze Frage. Ja. Weißt du noch, was wir letztes Jahr getippt haben, wer gewinnt?
Ich glaube, ich habe Lesnar getippt. Nicht Lesnar. Ich habe Goldberg getippt, glaube ich,
letztes Jahr. Ich glaube, ich habe Lesnar oder so getippt. Ich weiß es auch nicht mehr. Also es ist, wer war letztes Jahr nochmal Champion? Ach ja,
Owens. Owens war Champion.
Genau, bis Fastlane. Hey, das war super. Genau.
Und dann nicht mehr.
Ach, keine Ahnung. Also, ich überlege gerade, ob ich sagen würde, dieses Jahr ist es noch unvorhersehbarer als letztes Jahr. Aber ich weiß ja nicht, ob es stimmt.
Ja, ich tue mich auch gerade ein bisschen schwer mit. Ich glaube, dass der vielleicht unvorhersehbarer ist, aber ich glaube, das Interessante ist eigentlich, dass du wenige wirklich hochkarätige Favoriten hast. Du hast nicht mehr diese Larger-than-Life-Characters wie letztes Jahr, sondern du hast halt, ich finde, du hast mehrere Kandidaten, die mit denen man leben könnte. Ganz im Ernst, ich könnte nicht mit Randy Orton leben, das würde mir nicht tun. Aber ich könnte, mir würde es vermutlich auch wehtun, wenn es ein Roman Reigns würde, aber ich könnte es auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen, so in dem Sinne. Ich könnte sogar mit einem John Cena leben und ich könnte auch mit Finn Bella leben zum Beispiel.
Klar, auf jeden Fall. Also ich könnte jetzt nicht mit Baron Corbin leben. Und einen Rusev fände ich auch irgendwie komisch, obwohl ich ihm gönnen würde. Auch.
Es wäre aber geil.
Natürlich wäre es geil, aber es ist halt auch immer noch so, Rusev ist auch eigentlich nur over wegen Rusev Day. Und so, also ja, so. Aber ich fände es auch cool. Jetzt mal ganz ehrlich, also ich würde es auch super finden, wenn The Miz gewinnen würde. Also.
Auf jeden Fall. Aber Rusev ist vor allem auch deswegen over, weil zuletzt dieses absolut verstörende Rasenmäher-GIF bei Twitter rumgegangen ist.
Hast ich habe das bei, das war bei Lana auf Instagram. Ich weiß ja nicht, warum ich Lana bei Instagram folge, keine Ahnung. Ich habe irgendwann mal einfach mal alle durchgefollowt. In seiner Speedo-Hose da. Das war ganz komisch.
Total awkward. Und jedes Mal, weißt du, scrollst deine Timeline runter und ständig hast du da diesen Rusev, der den Rasenmäher vor sich her schiebt und du die Unterbutz anhast. das macht mich ein bisschen
kirre. Ein bisschen geil. Ach so, nee.
Anders.
Ach ja, also
geil, aber anders.
Ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Und die große Frage ist, glaubst du, dass Ty Dillinger als Nummer 10 reinkommt?
Ja, Ty Dillinger ist mir, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen wurscht. Ich hab nur gelesen, dass er ja in den letzten Monaten ja wohl sich als Heel versucht hätte.
Bei House-Shows, ne? Ja, das hab ich auch mitbekommen.
Genau.
Ich
mal gucken, vielleicht sehen wir einen neuen Ty Dillinger, der als 10 reinkommt und sagt, leckt mich alle, weil letztes Jahr war die Geburtsstunde des Ty Dillingers. Ja, und jetzt dieses Jahr ist dann vielleicht der Tod der Perfect Ten.
Tod der Perfect Ten war schon ungefähr im Februar.
Ja, das also, stimmt leider.
Wenn du davon ausgehst.
Das habe ich auch in dem Moment gemerkt, als ich dieses Bild in meinem Kopf gemalt habe. So, hoffentlich merkst du es nicht, dass ich Blödsinn rede.
Aber ganz ehrlich, so von mir aus kann auch jetzt einfach in den nächsten 10 Jahren immer Ted Dillinger als Nummer 10 reinkommen. So, wäre cool für mich.
Du meinst, Ted Dillinger kommt dann auch irgendwie so, keine Ahnung, beim 2050er Royal Rumble kommt er dann als 60-jähriger Ted Dillinger raus und macht auch immer die 10, 10, 10?
Wäre cool für mich. So, ich wäre dabei. Das.
Ach ja, mal sehen, aber ich freue mich auch auf den Rumble. Also ich muss ja sehr ehrlich sagen, ich war jetzt die letzten Wochen, war ich nicht so mega gehypt auf den Event, aber es ist ja dann immer so, je näher so ein Ereignis rückt und je mehr du weißt, irgendwie was passieren könnte und je mehr du drüber nachdenkst, umso spannender wird es natürlich auch. Ne? Und hier ist es halt eben genauso. Und ich freue mich auch schon auf NXT TakeOver natürlich, was ja dann auch wahrscheinlich die wrestlerisch bessere Veranstaltung wird, aber dann eben dann doch nicht die große Relevanz haben wird, auf lange Sicht gesehen, fürs WWE-Universum. Und da bin ich halt einfach mal, da freue ich mich aber auch schon drauf. Das wird wieder 2 Stunden oder 2,5 Stunden Wrestling-Satz. Das wird auch gut. Aber der Rumble ist natürlich immer was ganz Besonderes. Er hat so eine Tradition einfach, da hast du einfach so überdimensionale Erwartungen dran. Die werden nicht gehalten, aber ich hoffe einfach mal, dass wir dieses Jahr vielleicht mit einem ehrlichen Lächeln aus dem Rumble rausgehen. Nicht so wie letztes Jahr, wo wir uns alle gefreut haben und 2 Sekunden später gefragt haben, warum freue ich mich?
Einfach nur so, egal, Hauptsache Roman hat nicht gewonnen.
Ja, genau.
Ach ja, ich habe übrigens, muss ich mal ganz kurz anmerken, ich habe ein bisschen Angst vor dem Frauen-Rumble. Mit der Regel, bei jedem Surprise, Debüt oder Return gibt es einen kurzen.
Ach Gott, du hast wieder das Trinkspiel
am Start. Ja, diesmal ganz einfach. Einfach bei jeder Elimination trinken, bei jedem Finisher trinken und bei jedem Pinfall. Das ist ganz simpel.
Ja, also wer nochmal herausfinden möchte, wie Kais Trinkspiel letztes Jahr ging, der soll sich bitte den letzten Rumble-Vorschau-Podcast anhören. Da hat er, glaube ich, einen.
Ich würde sagen, nehmt euch einfach mal so eine halbe Stunde Zeit, wenn ihr mal einen Sonntag habt, so einen ganzen Sonntag, am besten einfach mal frei halten und dann einfach mal reinhören. Da versteht auch die Regeln.
Ja, am besten beherrscht ihr noch Steno, damit ihr mitschreiben könnt.
Können wir nachlesen. Dann könnt ihr
das mal anhören. Ja, das war wirklich furchtbar.
Das war echt scheiße. Deswegen habe ich diesmal simpel gehalten. Weil wir wollen uns einfach nur alle weghämmern, ne? Sind wir mal ehrlich.
Das sind die Headlock-Jugendsünden, weißt du? So, das Kais Trinkspiel gehört auf jeden Fall dazu.
Das stimmt. Deswegen habe ich einfach gesagt, dieses Mal Finisher, Elimination und Pinfall-Attempts. Dann wird ganz normal getrunken.
Wie sind denn Pinfall-Attempts?
Ja, also nicht nur für den Rumble, das gilt für das ganze Event, ne?
Achso. Ja, ich habe gerade gedacht, im Rumble-Match, so, da musst du aber wenig trinken, wenn es auch Pinfall-Attempts
sind. Ja, außer es ist wieder, wer war es nochmal, Macho Man oder sowas? Oder Randy Savage? Keine Ahnung. Wer wollte nochmal irgendwann einen Rumble-Pin? Ich habe keine Ahnung mehr.
Randy Savage ist beim 2013er Rumble nach dem Flying Elbow gegen Yokozuna über das oberste Seil outkickt worden, sozusagen, ja.
Hä, hast du, 2013 gesagt?
Nein, 1993.
Also ich wollte sagen, was ist hier falsch?
Ich habe irgendwie die 3 am Ende.
Ich habe übrigens.
Und eins war natürlich
1993. Das Problem ist bei dieser Pinfall-Regel, ne? Also jetzt nicht nur, wenn er durchgeht, sondern generell, ich habe da immer unfassbare Angst vor Kevin Owens-Matches. Also, weil der ja gerne mal so 5 Kaffee hintereinander ansetzt.
Ja. Ach, das. Ich glaube, sowas wird nicht nochmal passieren und das ist ja auch. Also, du spielst auf diesen einen Pinfall von AJ Styles an, oder wo? Was meinst du
damit? Nee, das gibt's generell sehr häufig bei Kevin Owens-Matches, dass er mal so ein Owens 5 Pinfalls ineinander ansetzt. Und halt nach einem krassen Move und sagt so, jetzt war doch 3 und jetzt aber 3 und jetzt aber 3.
Du meinst, weil du dann quasi eine ganze Flasche Bier austrinken musst? Ja,
das ist das Problem. Ich werde mir auch übrigens wieder so ein 40er-Pack Klopfer kaufen, weil natürlich auch bei jedem falschen Tipp getrunken wird.
Das klingt nach einem lustigen Abend und Kai ist übrigens auch dabei beim Review-Podcast,
ja,
den wir dann am Montagabend aufnehmen.
Also da ist, so. Ich weiß noch nicht, welchen Zustand ich da sein werde, aber ich bin dabei.
Ja, es wird gut. Ich bin gespannt, muss man so sagen. Und dann würde ich sagen, machen wir auch einen Deckel hier auf die Rumble-Vorschau, aber wir haben ja noch einen zweiten Event, ne? Wir haben ja noch NXT TakeOver Philadelphia, was dann am Abend vorher stattfindet. Und da wollen wir auch einmal durch die Card hüpfen, um euch da so einen kleinen Überblick zu verschaffen. Ne? Also, ich gehe davon aus, dass wir als Opener Velveteen Dream gegen Cassius Ohno sehen werden. Und ich gehe auch ganz fest davon aus, dass der Velveteen Dream hier overgehen
wird. Also, Ohno ist einfach ein guter Charakter. So nach dem Motto, okay, ich bringe jetzt einfach jüngeres Talent oder neueres Talent. So, wir nehmen jetzt einfach mal zum Etablieren. So, Ohno ist so quasi das Sprungbrett für alle die. Das war ja auch bei dem Lars Sullivan so, auch wenn er jetzt hier nicht auf der Karte ist. Hey, aber ich meine, bei einem Takeover muss halt auch nicht jeder auf der Karte sein, sondern nur die Leute, die auch irgendwie dann gerade in einer vernünftigen Fehde stecken. Von daher finde ich das auch gar nicht mal so blöd. Velveteen Dream, ich freue mich drauf. Bin gespannt, wie er jetzt ist. Nach der sehr, sehr fantastischen Niederlage letztes Mal gegen Aleister Black. Dieses Mal mit einem Sieg.
Ja, ich glaube, das wird halt das Aufbaumatch für Velveteen Dream werden, weil der ist halt die Zukunft, also machen wir uns da nichts vor. Und Cassius Ohno,
was? Also ich kann mir einen Velveteen Dream nicht im Main Roster vorstellen.
Das werden wir sehen, aber ist erstmal die Zukunft für NXT.
Ja, okay, das Fall. Definitiv.
Ja, also ich glaube halt schon, dass der da noch eine wichtige Rolle spielen wird. Wie er dann im Main-Roster funktionieren wird, das muss man dann mal abwarten. Aber hier ist er auf jeden Fall jemand, der noch ein Big Player werden wird. Und deswegen, das ist jetzt hier der Aufbau quasi. Der wird jetzt hier auch noch mal richtig viel fressen gegen Ohno. Und er hat natürlich auch einen Vorteil, dass du mit einem Chris Hero, alias Cassius Ohno, hast du natürlich einen unheimlich erfahrenen Mann im Ring. Und ich glaube, einen Ohno oder Hero, wie auch immer, der könnte selbst aus dem unerfahrensten Wrestler ein wirklich fantastisches Match rausziehen. Und das wird halt hier auch wieder richtig gut werden, da bin ich mir ganz sicher.
Ja, das definitiv. Ich habe gerade mal geguckt, na? Das ist ja unfassbar. Velveteen Dream, also Patrick Clark oder sowas, ist halt einfach 22. Also.
Ja, und guck an, wie der aussieht und guck dich
an. Ja, wirklich, ey. Und guck mal, wie kurz der erst wrestelt. Also seit 14, ne? Also seit 14, hallo? Und wie gut er jetzt auch einfach dafür schon ist. Irgendwann mache ich falsch. Ich muss anfangen jetzt zu trainieren. Ich schaffe das auch noch.
Auch ja, deswegen, also ich glaube, Cassius Ohno ist, glaube ich, ja so mein Alter. Der müsste doch inzwischen so um den Dreh sein. Also von daher.
Ohno ist 38.
Das ist mein. Ja, siehst du, guck. Habe ich erwähnt, dass ich mit Cassius Ohno mal zum Rewe gefahren bin?
Echt? Bist du mal echt? Wusste ich gar nicht. War das bei WXW oder was?
Ja.
Krass.
Wir hätten da mal Aufnahmen und dann waren zu wenig Plätze da und dann bin ich mit Cassius Ohno und JT Dunn letztes Jahr bei der Tag Team League, sollte ich die halt zur Halle fahren und dann da sind wir halt mal im Auto gefahren. Die meinten irgendwie auf halbem Wege so, können wir noch an irgendeinem Supermarkt anhalten? Und dann war ich mit Cassius Ohno und JT Dunn eben im Rewe in Essen und war mit denen einkaufen. Und es war halt ganz lustig, weil Chris halt ganz nett Konversation mit mir gemacht hat. War super, super höflicher Mensch. Jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Also super höflich und hat wirklich da nett mit mir gesprochen und hat dann aber erst dann auch irgendwie nach einiger Zeit gemerkt, so, irgendwas ist da anders mit dem. Der ist halt kein typischer Fan, so in dem Sinne. Und da hat er mich halt gefragt, sag mal, wie alt bist denn du? Und ich so, ich bin 37. Und ich bin sonst, arbeite ich halt als Journalist und mach das und das und das. Und da hat er mich halt angeguckt, so nach dem Motto, oh, und ich hab gedacht, du wärst ein normaler Fan, der bei WXW mithilft. So. So. Das waren so die Überraschungen. Und dann hat, ich weiß nicht, die haben halt irgendwelche Energy Drinks da gekauft und Weintrauben und so ein Blödsinn. Und da sind wir halt dann hinterher zur Halle gefahren. Das war total nett. Also zwei sehr umgängliche Menschen und auch da wieder. Es ist dann halt so lustig, wenn du den sonst nur im Ring siehst und dann eben so, ja, komm, wir gehen jetzt zusammen einkaufen. So.
Du erlebst auch Sachen, ne? Ganz, das ist einfach geil. Also da könnte ich stundenlang zuhören.
Ich habe da so viele lustige Sachen, was das angeht, habe ich auch noch nicht erlebt. Ich glaube, da gibt es andere, die haben sehr viel auch spektakulärere Dinge erlebt, als mit Chris Hero einkaufen.
Aber ja, also, ich weiß nicht, ich finde das eigentlich immer ganz geile Geschichten. So. Da hast du schon mal so eine oder andere Sache rausgekommen, wo ich so denke, so, ey, der Olaf, der hat ein Leben, ne? Das ist auch interessant. Was der mit seinen zarten 17 Jahren erlebt hat. Unfassbar.
Genau, ja. Unfassbar. Ja, nächstes Match des NXT Takeover-Abends ist dann das Match um die NXT Tag Team Championship zwischen der Undisputed Era, also Bobby Fish und Kyle O'Reilly, den Champions, gegen die Authors of Pain mit Paul Ellering natürlich. Ja, die Fehde, die brodelt ja schon seit dem letzten Takeover-Event. Und ich muss nach wie vor sagen, dass mich Bobby Fish und Kyle O'Reilly ziemlich kalt lassen.
Mich lässt das ganze Match sehr, sehr kalt, um ehrlich zu sein.
Ja, also ich meine, das war irgendwie logisch, dass man das eben so aufgebaut hat und wie man das dann eben jetzt hier auch gemacht hat, außer dass auch Payne wieder zurück und Bobby Fish und Kyle O'Reilly halt eben als die neuen, die neue Kraft, die irgendwie da bei NXT mitwerkelt, zusammen mit Adam Cole, aber ja, ich sehe diesen Kampf halt eben als Abschied von Authors of Pain. Ich glaube halt, das wird deren letzter oder vorletzter NXT-Takeover-Auftritt sein, weil ich kann mir irgendwie schlecht vorstellen, dass sie hier nochmal einen Titel gewinnen, weil ich sehe die einfach
die jetzt. Die haben ja schon alles gemacht da jetzt, ne?
Eben, die haben alle durch, sozusagen, und deswegen die werden jetzt hier nochmal irgendwie den Aufbaupart spielen, hoffe ich zumindest, und dann eben die Undisputed Era aufbauen, von denen ich nach wie vor nicht begeistert bin. Also, da haben wir so ein bisschen, ja, es ist ein bisschen schwierig momentan beim NXT-Roster. Ich meine, wir haben nachher noch, kommen die großen Matches, da freue ich mich sehr drauf, aber das ist auch wieder so ein Kampf. Wir haben so oft bei Austin of Pain Matches, haben wir so oft gesagt, so, da bin ich nicht so angetan von, und dann haben sie uns weggeblasen. Ich hoffe, das wird hier genauso. Also, wie ist deine Grundstimmung auf diesen Kampf?
Also, bei mir haben die Authors of Pain auch gerade immer durch ihre Gegner funktioniert. Also so, weil an sich jetzt ganz normal geben die mir halt nicht so viel, jetzt aber nicht, weil die schlechte Wrestler sind oder sowas, weil das sind für mich auch so quasi, das sind so die Zerstörer, die Großen, die Typen, die hauen nicht halt weg, egal ob es jetzt irgendwie TM61 war oder keine Ahnung wer. Und das Fantastische an den Matches war immer so dieser Konterpart, wo du eben diese unfassbaren Underdogs hattest mit DIY zum Beispiel, was ich ja schon tausendmal gesagt habe, was ich einfach geliebt habe. Oder auch, also, die haben immer gut mit ihren Gegnern funktioniert, weil ich die auch mit den Gegnern mitgefiebert habe. Und das habe ich in diesem Fall eben gar nicht, weil mir Bobby Fish und Kyle O'Reilly eigentlich komplett egal sind. Und dadurch habe ich so ein bisschen die Angst, dass mir auch das Match komplett egal sein wird. Also, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir gutes Wrestling bekommen werden, das definitiv. Aber die Story, also ich denke also, die Story zieht einfach an mir vorbei, weil so egal, was da passiert, ist es mir egal und dann gehen halt die Authors of Pain ins Main Roster. Um es mal ganz hart zu sagen.
Ja, also ich bin mal gespannt, was hierbei rauskommt. Also wie gesagt, wir haben zuletzt oft die Authors of Pain irgendwie da so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen unter Wert verkauft, aber ich glaube auch, dass das hier vielleicht ganz gut funktionieren könnte. Aber das ist so auch so ein Match, da weiß ich einfach nicht, was mich da erwartet. Also tendenziell, klar, Red Dragon, Super Tag Team, aber das sind nicht meine Favoriten. Also rein von der Ausstrahlung her ist das alles nicht so meins. Und ich denke, dass die Undisputed Era hier verteidigen muss. Na, allein damit die auch wirklich mal ernst genommen werden, weil ich finde, das ist genau das, was mir derzeit noch so ein bisschen abgeht. Also klar sind die irgendwie dominant, aber irgendwie fürchte ich die nicht als Zuschauer so in irgendeiner Form. Also da fand ich zum Beispiel eine Sanity, die übrigens gar nicht auf der Card sind, was wiederum auch darauf hindeuten könnte, dass die vielleicht beim Rumble auftreten. Du bist
zwei Tech-Teams weg, das wäre krass.
Ja, na, ich glaube, die Austin of Pain bleiben vielleicht noch ein bisschen. Vielleicht kriegen die noch mal so ein Three-Way oder sonst irgendwas beim nächsten Takeover. Aber ich glaube halt, dass Sanity halte ich für heiße Kandidaten, dass sie ins Main-Roster aufsteigen könnten. Ja, also,
oder
wie gesagt, ich fand
vielleicht eins zu SmackDown, eins zu Raw oder sowas, kann ja auch sein, ne?
Kann auch alles sein, genau. Aber trotzdem, ich meine, bei NXT hast du momentan sehr, sehr viele Tag-Teams. Also, da ich habe letztens noch die Grafik gesehen, da sind, glaube ich, wenn du Sanity und Authors noch mit reinrechnest, sind es, glaube ich, 8 oder 9 Tag-Teams insgesamt. Also, da kann man vielleicht auch mal ein, zwei hochschicken. Ich bin mir da unsicher, auf jeden Fall. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass hier die Undisputed Era gewinnen wird.
Sehe ich auch so, ja, oder? Definitiv.
Okay, und damit kommen wir dann zum nächsten Match. Das wird um die NXT Women's Championship gehen. Ja, Shayna Baszler, ne, Finalistin beim Mae Young Classic, gegen Ember Moon, die Championess. Und ja, Shayna Baszler sehr, sehr schnell natürlich jetzt hier ins Title Picture gerückt worden, ne? Und irgendwie innerhalb von 3 Wochen, mehr oder weniger 2, 3 Wochen, war sie dann auf einmal in diesem Match gebookt. Ich kenne viele, die das nicht mögen. Ich weiß auch nicht. Auch das wieder, ne? Also ich glaube, das kann ein solider Kampf werden. Ich hoffe, dass Shayna Baszler sich ein bisschen gebessert hat im Ring, weil die hat mich beim Mae Young Classic nicht so überzeugt. Und Ember Moon gehört halt zu meinen persönlichen Favoriten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mir gefällt halt ihr Auftritt, mir gefällt die Art und Weise, wie sie kämpft. Ich finde, sie hat sich sehr, sehr verbessert in den letzten Monaten und wie lange ist sie bei NXT? 1,5 Jahre knapp. Also ich bin dafür, dass sie erstmal noch die Titel verteidigt. Von mir aus auch irgendwie auf schurkige Art und Weise, vielleicht durch DQ oder sonst irgendwas. Also nicht, dass sie schurkig ist, sondern dass Shayna irgendwie disqualifiziert wird, weil sie den Griff nicht hält oder nicht löst oder sonst irgendwas. Das war ja zuletzt so ein bisschen die Geschichte, die da erzählt worden ist, dass sie so unfair ist, dass sie trotz ihrer MMA-Fähigkeiten halt eben ja die Gegner verletzt und solche Sachen. Ich kann mir sowas hier auch vorstellen. Wie siehst du das Aufeinandertreffen hier?
Also ich bin erstmal generell gespannt, was da jetzt passieren wird, denn ich muss sagen, ich mag halt diesen Ember Moon Charakter auch sehr. Mir hat auch dieser Aufstieg von ihr sehr gefallen. So, Shayna Baszler sagt mir jetzt gar nicht so viel, die kenne ich halt nur aus den NXT-Clips, weil ich auch das Mae Young Classic nicht so gesehen habe. Aber von dem, was ich mitbekommen habe, ist die auch eher so nach dem Motto Hard-Hitting und sowas. Und also prinzipiell mag ich ja halt diese Art von Frauenwrestling. So eine Asuka hat ja auch so eine Art Hard-Hitting-Style oder sowas. Und klar, bei einer Shayna Baszler hast du diesen MMA-Background oder sowas. Oder eine Sonya Deville sollte ja auch diese Art von Hard-Hitting-Charakter sein mit, okay, ich schlag halt richtig zu, hinter meinen Tritten ist richtig Wumms. Ich freue mich darauf, dass es halt so ein unterschiedliches Aufeinandertreffen. Das hat Ember Moon, die eher so ein bisschen, also ja, so irgendwie agil ist und auch schöne Moves und Griffe und sowas. Und dann bei Baszler so ein bisschen mehr direkter, rabiater. Aber ich will unbedingt, dass sie einmal Moon verteidigt. Ich finde die super als NXT-Championess. Und ich finde auch, die kann das Ding weiterhin tragen. Die kann die Women's Division bei NXT weiterhin tragen. Von daher definitiv Ember Moon.
Ja, das unterschreibe ich so. Also es ist natürlich ein Clash of Styles, was wir hier haben, so auf eine gewisse Art und Weise. Und für Baszler ist natürlich auch so ein bisschen eine Bewährungsprobe, ne? Also ich meine, das, die hat jetzt kein reguläres, größeres Match in irgendeiner Form gehabt bei NXT. Sie ist relativ schnell hier in den Main Event gerückt worden und ich bin mal gespannt, ob sie dafür dann eben schon bereit ist. Also das wird eine Bewährungsprobe für sie werden. Und Ember auf der anderen Seite, ja, auch da wieder, ne? Also die muss sich auch jetzt zeigen als Championess, hat ein großes Erbe anzutreten, nachdem ja, Asuka eben davor Championess gewesen ist. Also wird spannend sein zu sehen, was hier passiert. Ich habe ein bisschen Angst davor, wie sich Baszler im Ring präsentiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, dass sie da an sich gearbeitet hat. Bei Mae Young Classic hat sie mich noch nicht so 100% überzeugt, sagen wir es mal so. Naja, ich finde sie auch von der Ausstrahlung her, das kann funktionieren, aber das funktioniert nicht mit jeder Crowd. Mal sehen, mal sehen. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Aber offensichtlich hält man sehr große Stücke auf sie, von daher vertraue ich da mal den Leuten hinter der Bühne. Und dann kommt, glaube ich, das Match, auf das wir uns am meisten freuen, mit auf der Karte. Ich glaube, es gibt zwei Matches, die finden wir, glaube ich, mega geil. Und das hier ist, glaube ich, das erste. Nämlich das Extreme Rules Match zwischen Aleister Black und Adam Cole. Kai, da darfst du mal was zu sagen hier als
Es wird
erstes.
für mich, also da lege ich meine Hand für ins Feuer, lege ich meine beiden Hände ins Feuer. Das wird das Match of the Night. Aleister Black hat mich so unfassbar überzeugt die letzten Male. Immer gegen Hideo Itami, fantastisch, gegen Velveteen Dream. Nochmal das Ding ohne Mühen getoppt um 200%. Und die Fehde jetzt mit Black und Cole und sowas, die hat sich ja immer mehr gesteigert, auch gerade durch das Number One Contender-Dingen. Also, und als ich dann auch gesehen habe, die Stipulation Extreme Rules kam dazu, ich habe da so unfassbar Bock drauf. So, wer weiß, vielleicht wird Undisputed Era oder sowas eingreifen, aber einfach Aleister Black mit seinem Kampfstil, ich liebe das so. Also, das ist so geil. Ich erwarte so viel von dem Match und ich weiß halt, ich werde sowieso nicht enttäuscht. Also, weil das macht so viel Spaß, Black Matches zu gucken. Und also, Cole ist ja auch ein guter Wrestler oder sowas, aber. Also, Aleister Black ist mein ungeschlagener Favorit bei NXT. Also komplett. Also, wow, ich liebe diesen Typen.
Ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das hier ein schlechtes Match in irgendeiner Form werden könnte. Das sind beides zwei Leute, auch wenn sie ja, finde ich, auf den ersten Blick jetzt nicht so aussehen. Also die ja eigentlich eher so auf den, also Adam Cole ist ja eher der, ja, eigentlich eher ein Oldschool-Wrestler ja eigentlich von ganz vielen Gesichtspunkten, wenn man es mal von dem Superkick aus absieht, aber ist er ja eigentlich eher ein Ground-Based-Wrestler, während den Aleister Black natürlich durch seinen Kampfsport-Hintergrund da dominiert. Aber trotzdem sind das zwei Leute, die auch gut diese härtere Gangart gehen können. Und ich bin wirklich, ja, ich freue mich auf diesen Kampf und möchte halt eben sehen, wie kreativ die beiden auch mit dieser Stipulation umgehen. Und da erwarte ich mir extrem viel von. Also, das ist halt eben, ja, also ganz persönlich, auch wenn ich jetzt kein riesiger Adam Cole-Fan bin, aber ich glaube, das hat halt das Potenzial, hier nochmal das, ja, das Dach von der Hütte zu blasen, weil die beiden einfach viel mehr, nochmal mehr Möglichkeiten haben, als das, da kommen wir gleich im Main Event drauf, als das Andrade Cien Almas und Johnny Gargano machen. Die natürlich, die werden eine fantastische Geschichte erzählen, aber ich glaube, dass hier gerade durch die Härte und durch den Einsatz von Gegenständen und dann eben auch vielleicht durch die Eingriffe dann nochmal viel mehr Dramatik mit reinkommt. Also, das wird für mich eine ganz besondere Auseinandersetzung und vielleicht wird das dann auch das Match werden, was mich von Adam Cole überzeugt. Man
Wer
weiß
weiß,
es
ich
ja
bin
nicht.
gespannt.
Ja. Und dann, ja, Main Event Time. Ich habe es gerade schon angesprochen. Andrade Cien Almas, der Champion, begleitet von Zelina Vega gegen Johnny Gargano. Haben wir eigentlich gerade eben schon gesagt, wie wir tippen bei Aleister gegen Cole?
Aleister Black.
Ja, ich auch. Gut. Dann weiter mit dem Main Event. Und hier erwarte ich mir halt auch eine absolute Schlacht. Die beiden sind ja schon mal aufeinander getroffen beim Takeover-Event. Das war auch ganz herausragend. Und ich erwarte hier eigentlich noch mal eine Steigerung. Aber ich erwarte keinen Titelwechsel, sondern eine Rückkehr. Wir haben es gerade schon angesprochen. Ich glaube, dass hier Tommaso Ciampa zurückkommen wird und dann sich an Johnny Gargano rächen wird für irgendwas, was auch immer. Was glaubst du?
Das ist meine Hoffnung. Also ich habe da richtig Bock drauf, also wie lange haben wir jetzt darauf gewartet, dass es endlich weitergeht hier? Und ich will das sehen, weil ich aber auch ganz ehrlich sagen muss, mich holt halt das Titelmatch an sich alleingestellt nicht wirklich ab. Oder also ist das bei dir anders, sagst du? Ich habe richtig Bock auf Almas gegen Gargano.
Für mich war Almas, ich meine, Almas hat ja lange Zeit so diesen, ja, der ist halt da und der darf dann im Opener verlieren gegen neue Talente und der ist halt langweilig. Ich finde Almas, seitdem er mit Celina Vega zusammen ist, absolut großartig. Also
mir gibt der Charakter gar nichts,
komischerweise. Deswegen habe ich richtig Bock auf den Kampf. Ja, du bist halt ahnungslos.
Ahnungslos, okay.
Durch die Nacht, genau.
Also deswegen, also mich holt dieses Match nicht so wirklich ab. Also ich meine, es ist ja cool, umso besser für dich oder für alle anderen, wenn die sagen, ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Aber ich warte da eigentlich auf den Angriff oder auf den Angriff von Ciampa und dann sitze ich da und sage, geil, so jetzt kann das nächste Takeover eigentlich gar nicht schnell genug kommen. Das ist meine Sache. Also ich weiß auf jeden Fall, wir werden auch ein gutes Match sehen, so das muss ich jetzt ja auch nicht jedes Mal wieder aufs Neue sagen. Aber auch so storytechnisch und sowas gefällt mir halt Velveteen Dream gegen Cassius Ohno und Aleister Black gegen Adam Cole um einiges besser. Oder also interessiert mich zumindest mehr.
Ja, also ich meine, hier die Story hat man ja relativ gut aufgebaut mit Johnny Gargano, also der quasi als Außenseiter ja sich dann doch irgendwie ja in das Championship-Rennen eingereiht hat und dann eben jetzt auch beim letzten NXT-Show halt dann eben nochmal ja zeigen konnte, dass er eben auch Aktionen besitzt, die eben seinem Gegner schaden können und so, dass er theoretisch das Potenzial hat. Aber es wird wie immer bei Johnny Gargano-Matches bei NXT sein, er wird am Ende scheitern. Und zwar dann eben noch nicht mal aus eigenem Verschulden heraus, sondern natürlich aufgrund des Eingreifens von Tommaso Ciampa. Und dann geht diese Fehde endlich weiter. Und es gibt auch gar keinen geileren Schauplatz, um diese Fehde dann auch wirklich dann in den Ring zu bringen zwischen Gargano und Ciampa, als das WrestleMania-Wochenende.
Definitiv, also sehe ich komplett so. Und dann haben wir einfach an dem WrestleMania-Wochenende, kriegen wir dann Black, der NXT-Champion wird, und Gargano gegen Ciampa. Und mehr braucht, also ganz ehrlich, zwei Matches, Show geht off, ja, alle sind glücklich. Also so, das ist alles, Jungs. So viel Glück, ja. WrestleMania. So, ihr seid dran.
Ja, ich glaube halt auch, dass das so kommen wird. Deswegen ist mein Tipp für den Main Event natürlich auch, dass Andrade Cien Almas das Ding hier nach Hause fährt durch Eingreifen von Tommaso Ciampa.
Genau, also ob er gewinnt, weiß ich nicht. Vielleicht gewinnt ja Gargano durch die Q. Aber als Champion verlässt auf jeden Fall Almas den Ring.
Ja, und damit sind wir durch hier mit unserer Vorschau auf das große Royal Rumble Wochenende auf NXT TakeOver Philadelphia und den Rumble selber. Ich bin heiß, ich freue mich da tierisch drauf. Ich glaube, Kai geht es nicht anders, der macht durch.
Ich komme gar nicht klar, also da geht gar nichts mehr. Dass ich hier noch sitze mit einem Ruhepuls von unter 200, ich weiß auch nicht, wie das klappt. Also wirklich, Samstag, also ich werde halt TakeOver nicht live gucken, weil ich mache das so in einem durch quasi. Ich fahre irgendwie zum Kollegen abends und dann um 18 Uhr wird dann Takeover gestartet und dann geht's dann rüber in die in die Kickoff-Show und von der Kickoff-Show geht's dann in den Rumble und ich habe so unfassbar Bock da drauf. Das wird fantastisch. Ich liebe das Rumble-Wochenende und ich, also generell diese Big-Four-Wochenende, weil du einfach immer noch ein Takeover davor hast, was einfach auch nochmal richtig geil ist. Man nimmt das so als, bei mir zum Beispiel, so als Appetit haben vorher, obwohl du weißt, das ist halt, ist eigentlich nochmal wie ein eigener Hauptgang. Also es ist fantastisch, ich freue mich da total drauf. Das ist, Leute, also jetzt ist wieder die geilste Zeit des Jahres, um Wrestling-Fan zu sein.
Ja, wir sind auf der Road to WrestleMania. Da wird es halt wieder richtig heiß bei WWE. Und wie gesagt, wir sind in den letzten Jahren einige Male enttäuscht worden. Aber ich habe trotzdem Hoffnung, dass das dieses Jahr halt eben ein besserer Rumble wird. Und es ist immer ein Ereignis einfach. Und habt Spaß daran und erfreut euch am Rumble. Das wird gut und wenn ihr noch ein bisschen mehr vom Rumble sehen wollt, vielleicht auch von der Rumble History, dann kann ich euch natürlich unser Match of the Week bei Patreon ans Herz legen. Da haben wir nämlich über den Rumble 1992 gesprochen, den sich auch der gute Kai angeguckt hat, obwohl er damals erst -3
war. Hey, Respekt. du hast die A gemerkt, wie alt ich bin, und B hast du richtig gerechnet.
Ja, siehst du?
Ist ein Rumble-Wunder.
Ja, so ein bisschen. Ja, du hast mich oft genug damit aufgezogen. Deswegen.
Jetzt hast du so einen Mathe-Förderkurs belegt, ne?
Ja, Volkshochschule. Ja. Volkshochschule Mathe für Dummies.
Also jetzt, wenn ihr wissen wollt, wofür geht eigentlich so mein Patreon-Geld drauf? Dafür.
Genau, das. Jetzt kann ich endlich rechnen. Dankeschön dafür. Das
ist schon gelohnt.
Genau. Ich habe 38 Jahre gebraucht, um rechnen zu lernen. Ich war echt halt früher ganz gut in Mathe, wollte ich schon mal so erwähnt haben. Also ich war nicht schlecht in Mathe. Ich hatte immer eine 2 oder sowas.
Merkt man heute nichts mehr von.
Nee, das ist irgendwie verschüttet.
Ist vorbei.
Ja, auf jeden Fall, ne, da bei dem Match of the Week sprechen wir nochmal über den Rumble 92. Ansonsten, ja, wenn ihr uns da ein bisschen helfen wollt, geht gerne auf die Patreon-Seite, aber wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen auf iTunes und Facebook. Also da sind wir jedes Mal wieder glücklich drüber, wenn da irgendwas Neues reinkommt. Und sagen da schon mal Dankeschön für. Und Dankeschön sage ich auch an den Kai.
Ne? Ja, hat mir Spaß gemacht. Einfach nochmal ein bisschen gesättigt uns zu hypen für das Wochenende.
Das ist es halt wirklich. Ne? Der Headlock trägt ganz gut dazu bei, dass man selber nochmal gehypt ist, weil man noch einfach nochmal darüber redet. Und dann freut man sich einfach nochmal mehr drüber. Also, ganz cool. Und wollte ich gerade sagen, jetzt mit der NXT TakeOver Review geht es dann am wahrscheinlich Sonntagabend weiter. Und den Rumble bringen wir dann auch so schnell wie möglich hier an den Start. Also da sind wir dann am Montag in lustiger Runde, treffen wir uns hier und ich hoffe, dass ich den dann am Abend noch selber noch online kriege, aber seid nicht böse, wenn der dann erst am Dienstagmorgen vielleicht online ist. Ich werde auf jeden Fall Gas geben. Und damit würde ich sagen, ich wünsche euch allen ein ganz tolles Rumble-Wochenende. Habt viel Spaß, genießt das und schaut NXT TakeOver, hört Headlock dabei und schaut vor allem den Rumble und habt eine gute Zeit bei. Und damit sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ich werde Sonntag auch Gas geben. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.